Bei Ihrer nächsten Buchung eines Inserats erhalten Sie eine Premium-Platzierung auf ImmoScout24 für einen Monat geschenkt. Das hört sich nicht schlecht an. Was habe ich wohl gerade gemacht? Ich habe gerade den Gutscheincode Immocation25 eingegeben, und zwar bei ohne-makler.net/Gutschein. Was ist das Ganze? Ohne Makler ist ein langjähriger Partner von uns, und das nicht ohne Grund. Es macht einfach eine ganze Menge Sinn, diesen Service zu nutzen. Hendrik, der Gründer, hat da wirklich was Tolles aufgebaut, und zwar eine Plattform, auf der ihr eben eine Immobilie inserieren könnt, und zwar sowohl für den Verkauf als auch für die Vermietung. Und euer Inserat wird dann verteilt über alle bekannten Plattformen, ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen und was es sonst noch alles so gibt. Und das auch noch im Vergleich günstiger wie eine Einzelannonce bei Immobilien Scout. Ja, die haben einfach ziemlich gute Verträge und deshalb könnt ihr davon profitieren. Wenn ihr jetzt also auch noch den Gutscheincode nutzt, und zwar nochmal ohne-makler.net/Gutschein und dann Immocation25 eingebt, dann gibt's eben auch noch diese Premium-Platzierung für einen Monat geschenkt. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Deshalb nochmal ohne-makler.net/Gutschein und da dann Immocation25 eingeben. Ganz viel Erfolg wünschen wir euch beim Vermieten und beim Verkaufen. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Aber es hat halt einen riesen Barwertvorteil. Also Steuern über 20 Jahre verteilt zu bezahlen, ist halt viel geiler als Steuern heute zu bezahlen.
Genau, weil diese 80.000 Euro jetzt ja innerhalb der Anlage auch arbeiten.
Exakt.
Und die Erträge, genau, die ich mit diesen 80.000 vom Finanzamt jetzt erwirtschafte, die hätte ich ja nicht erwirtschaftet, hätte ich sie nicht mir wieder zurückgeholt.
Ich möchte
trotzdem nur den Punkt in eurer Steuerromantik, ihr spart, glaube ich, ja sehr, sehr gerne Steuern, wahrscheinlich beide, also von Stefan weiß ich's. Ich logischerweise auch, aber ich möchte nur, dass der Punkt klar wird, durch das IAB ziehen schreibe ich ja, also ich bringe meine Abschreibung vorher sehr, sehr schnell runter und das ist dann etwas, was ich hinten raus nicht abzehren kann, deswegen muss man sich das wirklich in dem Tool, das können wir gleich mal sagen, wo es das gibt, muss ich mir wirklich angucken, das ändert sich dramatisch, weil ich dann plötzlich eine viel niedrigere Abschreibungsgrundlage habe.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
So investierst du lohnenswert und lukrativ in PV-Anlagen. Wir machen den großen Guide für Kapitalanleger. Das machen aber wir nicht alleine, sondern mit einem Experten auf dem Gebiet. Erstmal hallo Steffen.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Und hallo Stefan.
Hi, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir endlich mal über das Thema sprechen. Wir sind seit Jahren am Rumrühren da drin und haben noch nie wirklich einen Inhalt zusammen dazu gemacht. Freue mich sehr.
Genau, also kurz nochmal die Grundidee. Warum ist das für so viele interessant? Wir, wie du sagst, haben selber drin rumgerührt. Warum? Weil PV-Anlagen erhebliche Steuervorteile bieten. Jetzt sind PV-Anlagen per se keine Immobilie. Aber haben, glaube ich, sehr viele Vorteile wegen dem Steuervorteil, dass man zum Beispiel Steuern sparen kann, wenn man Geld in Strukturen hat als Immobilieninvestor oder ganz einfach, wenn man privat ein relativ hohes Einkommen hat.
Ja.
Aber es, weiß nicht, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig verfolgt, die Reise, die wir hinter uns haben, war teilweise auch ziemlich ernüchternd, muss man sagen. Ne? Also, weil wir sind jetzt keine Fans davon zu sagen, man setzt einfach nur ein Steuersparmodell um, sondern es muss wirklich Sinn machen, es muss eine gute Investition sein. Und Preise haben sich auch verändert und wir haben rauf und runter Business Cases gerechnet, haben uns wirklich auch Anlagen angeschaut, auf dem Dach, Freiland und so weiter und sind eigentlich nie auf einen grünen Zweig gekommen bisher.
Und wir haben insbesondere auch immer wieder gemerkt, wie stark vertrieblich und marketingmäßig diese ganze Branche geprägt ist und wie schwer es ist, wirklich mal an objektive, ehrliche Business Cases und Kalkulationen zu kommen. Ne? Weil am Ende ist und bleibt, wie du gesagt hast, das bleibt ein Investment, ich gebe da Geld aus und deshalb muss ich verstehen, wie das funktioniert. Das muss sich wirklich in sich auch lohnen, neben irgendwelchen Steuereffekten. Ne?
Genau, trotzdem werden wir logischerweise über Steuereffekte reden, weil die sind, glaube ich, der Hauptgrund, warum das viele Leute tun und die sind auch tatsächlich
sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich nur der Hauptgrund ist. Ich habe laufende Einkünfte, das ist ja diese Parallele zu Immobilien. Ich kaufe mir etwas, wo eine Bank mir gerne Geld für gibt und ich habe laufende Einkünfte. Das kann auch in sich einfach geil sein, völlig unabhängig von dem Steuerthema. Ne?
Ja, und logischerweise hast du schon vor einiger Zeit eine große Excel gebaut, die das alles im Detail ausrechnet und die Wahrheit auch schonungslos offenlegt, dass man die Steuer eigentlich nur stundet und wann das dann auch wieder schlechter wird und so.
Je nach Steuermodell, ja.
Je nach Steuermodell. Die Excel werden wir auch noch sagen im Laufe des Podcasts, wie man an die rankommt.
Ja.
Die könnt ihr nämlich einfach so auch gerne haben und Stefans Excel-Künste genießen. Jetzt gehen wir aber rein, ich strukturiere ganz kurz, wie wir was machen und dann wird der Steffen uns sagen, warum der Steffen was darüber sagen kann. genau, also warum überhaupt PV-Anlagen als Renditeinvestment ist so unser erstes Kapitel. Dann, welche Geschäftsmodelle gibt es für Investoren, also Direktkauf und es gibt ja auch sowas wie Mieterstrommodelle, andere Modelle. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Dann wir reden über Anlagen, Standort, Größe der Anlagen, was gibt's da. Wir reden dann über Kosten und Finanzierungsmodelle und dann auch über die konkrete Umsetzung. Und zum Schluss können wir noch ein bisschen spekulieren, wohin geht denn der PV-Markt. Genau. Steffen, erzähl uns, wer bist du und warum kannst du was darüber erzählen? Sag's den Leuten am besten mal selbst, glaube ich.
Sehr gerne. Also ich beschäftige mich schon seit dem Jahr 2010 oder da habe ich begonnen, mich mit dem Thema Photovoltaik-Direktinvestitionen zu beschäftigen. Habe mal als Bankkaufmann bei einer Sparkasse begonnen, war dann bei einer Privatbank, bei einem großen Finanzdienstleister, da haben wir uns selbstständig gemacht und da war ich eigentlich ursprünglich immer im Bereich der Geldanlage spezialisiert und habe dann aber im Jahr 2010 diesen Markt entdeckt, eben genau aus den genannten Gründen, über die ihr schon anfangs ein bisschen gesprochen habt. Und das war dann mein Einstieg. Ich habe dann selber praktisch mit meinen besten drei Kunden damals mal so begonnen, ja, wo dann ein Vertrauensverhältnis da ist, habe denen auch gesagt, ich bin noch nicht so tief in dem Markt drin, beginne jetzt gerade mich damit zu beschäftigen und habe dann auch im Jahr 15 meine erste kleine Anlage auch selbst gekauft und so bin ich immer tiefer in den Markt reingegangen, habe dann auch andere Berater, als ich mich dann tief eingearbeitet hatte, mit ausgebildet, habe auch Partner betreut, ja, habe da auch ein großes Netzwerk aufgebaut über die Jahre. Ja, und bin halt natürlich, wie man das so macht mit der Erfahrung, auch immer wieder durch die Erfahrungen, die man dann sammelt über die Jahre, merkt man eben, auf was kommt es denn eigentlich an? Und genau das, was du, Stefan, gerade anfangs gesagt hast, es gibt so viele Marketing, also Firmen, die gutes Marketing machen, aber wenn man die Substanz dahinter anschaut und in die Tiefe geht, stellt man eben fest, dass da auch vieles schief geht. Das heißt, in dem Markt muss man tatsächlich auch wirklich vorsichtig sein, mit wem man sich darauf einlässt, weil wir reden ja auch schon von großen Summen, die da investiert werden und die auch in der Regel mit einer Bankfinanzierung zusammenhängen und von dem her ist da die Qualität auch sehr wichtig. Und mit meiner Firma, der Wirkungsrendite GmbH, mache ich das jetzt im 11. Jahr. Ich war zuerst Einzelunternehmer ewig lang, habe dann im Anfang 2023 die Umfirmierung in die GmbH gemacht, einen Schritt, den ich eigentlich schon länger machen wollte, aber aus Zeitgründen immer so ein bisschen aufgeschoben habe. Und das ist jetzt eben mein Unternehmen, die Wirkungsrendite GmbH mit Sitz in Karlsruhe. Gebürtig bin ich eigentlich Konstanzer vom Bodensee und bin aber seit dem Jahr 2004 in Karlsruhe ansässig und berate aber deutschlandweit Kunden, die sich für dieses Thema Direktinvestitionen interessieren.
Zu dir kommen Leute, die sagen, ich habe das Thema grundsätzlich verstanden und suche jetzt jemanden, der mir hilft, das wirklich umzusetzen, ne? Und du hast dann eben ein Netzwerk, Zugriff auf Anlagen und solche Sachen. Und wir beide haben uns kennengelernt, ne? Und ich möchte das noch einmal erklären, warum ich dann so begeistert war. Ich habe quasi 2 Jahre lang Gespräche zu diesem Thema mit allen möglichen Leuten geführt und bin immer vor diese Wand von Marketinginstrumenten gelaufen. Und mit dir hatte ich dann das erste Mal das Gefühl, dass wir in einer Stunde wirklich komplett schonungslos, ehrlich über diese ganzen Punkte gesprochen haben und du mich auch auf Sachen hingewiesen hast, wo ich eigentlich schon wusste, ja, da steckt halt auch ein Risiko in dem und dem Punkt drin. So, das hat mir halt total toll gefallen. Ich habe gedacht, wir müssen uns unbedingt wirklich mal mit Kamera laufend unterhalten, weil das für so viele Leute interessant ist. Ne? Also du bist, möchte ich es einmal vorwegnehmen, absoluter Experte in diesem Thema, in all diesen Fragestellungen und cool, dass wir jetzt heute da wirklich mal durchgehen können. Ne?
Gerne. Genau, also beste Voraussetzung, dass wir den großen Guide machen für Kapitalanleger zum Thema PV. Noch eine, damit nochmal klar ist, was deine Rolle ist, dass das jedem klar ist, der zuhört. Wie Stefan gerade gesagt hat, also Leute kommen zu dir, weil sagen, ich habe das, und dann hast du das Netzwerk. Du hast aber kein Handwerksunternehmen, bezeichne ich es mal, was jetzt auf Dächer klettert und Anlagen aufbaut, oder du kaufst selber keine Freilandgrundstücke neben der Autobahn und schickst da Leute, die das machen, sondern Das, wie nennt man die? Die nennt man Solateure, glaube ich, ne?
Es gibt Projektentwickler, die erstmal überhaupt das ein Projektrecht entwickeln. Das machen manche Firmen auch selbst, die dann auch letztendlich in der Regel einen Generalunternehmer beauftragen, die selber letztendlich Verkäufer der Anlage sind und die aber in der Regel für den reinen Bau werden eigentlich fast immer darauf spezialisierte Generalunternehmer für den reinen Bau genommen. Ich selber mache eigentlich die gesamte Beratung und auch kaufmännische Abwicklung von A bis Z. Das heißt, ich selektiere praktisch am Markt für meine Kunden die Anlagen vor. Ich überprüfe auch mit meiner Checkliste, ähnlich wie so ein Lufthansa-Pilot, der geht auch jedes Mal seine Checkliste durch. Sind denn hier die verschiedenen Risiken, die es am Anfang gibt, auf die zu achten sind, die alle behoben worden, dass hier auch ein echtes Baurecht da ist? Kann ich gerne nachher nochmal drauf eingehen, auf was man da so achten muss oder was es da für Fallen gibt. Mache dann die Beratung, habe auch ein Wirtschaftlichkeitsprogramm, wo wir auch die Nachsteuerrenditen und die Nachsteuer betrachten. Auch hier am Markt werden teilweise nur die Steuervorteile durch den Investitionsabzugsbetrag zu Beginn dargestellt, wie viel Geld man da vom Finanzamt holen kann, aber nicht auch, dass ich auch in die Gewinnzone komme und dann natürlich auch Steuern zu zahlen habe. Und das muss man ja in der Realität auch betrachten, weil sonst ist es Milchmädchenrechnung und eigentlich nicht ehrlich gerechnet. Und das passiert am Markt immer wieder, dass es immer noch gemacht wird. Und da sind so die Themen, da muss man halt wirklich drauf achten. Und dann eben die Begleitung vom Kaufvertrag, Fragen zum Kaufvertrag, teilweise die Kommunikation mit dem Steuerberater des Kunden oder auch mit meinem Anwalt, wenn es vielleicht da mal eine Rücksprache gibt. Und dann einfach bis zum Netzanschluss. Also ich begleite die Leute von der Beratung ganz am Anfang, je nachdem, ich versuche die Leute dort abzuholen, wo sie jetzt im Moment stehen. Sind das jetzt ganz Anfragen zu Beginn? Manche sind ja auch schon im Thema, manche haben auch schon investiert, sind da recht gut informiert und brauchen einfach ein gutes Projekt. Und dann begleite ich die bis zum Netzanschluss. Und da achte ich eben auch verschiedene Punkte, damit wir hier auch eine hohe Motivation haben, dass dieses Projekt auch vom von der Verkäuferseite aus auch so schnell wie möglich am Ende des Tages in die finale Inbetriebnahme gehen kann. Vielleicht kommen wir da auch noch auf die Details.
Ja, lass uns genau das machen. Ne? Lass uns reingehen in die Inhalte, oder?
Ja, gerne, genau. Also, vielleicht fangen wir an kurz, die weil da waren wir jetzt gerade schon so ein bisschen, dass wir die Anlagentypen unterscheiden, dass sich das jeder erstmal physisch vorstellen kann. Wir reden jetzt hier nicht darüber, dass ich ein Eigenheim habe und mir eine Solaranlage aufs Dach mache. Ne? Darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, dass ich es als Investition, als Kapitalanlage mache. Das, weil du hast gerade auch schon gesagt, da gibt es also einen Projektentwickler, da gibt es das wie bei Immobilien auch, da gibt es jemand, der entscheidet sich, ich kaufe mir ein Grundstück oder ich schließe zum Beispiel einen Pachtvertrag ab für eine größere Dachfläche auf irgendeiner Gewerbehalle oder so. Darauf schraube ich meine PV-Anlagen und die verkaufe ich dann in kleineren Chargen weiter an Endkunden. So wie das ein Bauträger zum Beispiel macht, der kauft ein Grundstück und verkauft dann einzelne Wohnungen, so verkauft der Anteile an dieser PV-Anlage weiter an Endkunden, die dann diese PV-Anlage betreiben und eben zum Beispiel Steuervorteile genießen und die Einnahmen behalten dürfen.
Genau. Das ist im Prinzip vergleichbar mit so einem Mehrfamilienhaus. Im Mehrfamilienhaus gibt es 20 Eigentumswohnungen und die Eigentumswohnungen sind entsprechend zugeordnet. Das ist auch übrigens auch schon wieder ein Thema, was auch nicht immer 100% gut gelöst wird, weil es ist entscheidend, dass das Eigentum des einzelnen Investors wirklich zuordnenbar ist. Das wird in der Regel grafisch einmal dargestellt, aber auch im Kaufvertrag, dass man auch weiß, was kaufe ich denn eigentlich? Weil so ein PV-Park, an dem ich vielleicht mit dem Zug, mit dem ICE mal vorbeifahre oder an der Autobahn, sieht ja von außen aus wie eine Fläche. Aber über die Kabel und über die einzelnen Wechselrichter sind die eben zuordnenbar, ähnlich wie eine Eigentumswohnung in so einem Mehrfamilienhaus, ganz genau.
Ja. Ich will nur eine Rückfrage dazu stellen. Du machst jetzt seit 10, 11 Jahren, du wirst, ich weiß nicht, wie viel Millionen Invest vermittelt haben wahrscheinlich in der Zeit. Wie viel Prozent davon sind Freiland? Also wie man sich's vorstellt, neben der Autobahn irgendeine große Fläche.
Wo einem dann einfach ein kleiner Teil davon gehört, über Wechselrichter abgetrennt. Und
wie viel davon sind auf Dächern? Kannst du das also schätzen? Der Großteil Freiland, oder?
Ja, also 80-90% Freiflächen und der Rest sind dann Dachanlagen. Also bei den Dachanlagen ist es im Moment eben so, es gab ja ein Solarpaket 1 im April 2024, was verabschiedet worden ist von der Bundesregierung. Und da gab es so ein paar Verbesserungen. Unter anderem war es so, dass Dachflächen noch einen zusätzlichen Anreiz in der Vergütung bekommen sollten. Das sollte eine zusätzliche 1,5 Cent Vergütung geben, weil eben der Aufwand und die Kosten für den Bau einer Dachanlage teurer sind als so ein Freiflächenpark. Und da fehlt aber bis heute die EU-Kommission, die jetzt hier noch ihren Segen geben muss. Jetzt sind wir fast ein Jahr später. Zum Beispiel im letzten Jahr habe ich keine Dachanlage aus diesem Grund vermittelt, weil die Verkäufer rechnen diese 1,5 Cent praktisch im Moment schon wieder mit ein. Aber ab die 100% kommen, wissen wir halt noch nicht. Und ich bin nicht der Typ zu sagen, ja, wir schauen wir mal, vielleicht Glück oder nicht Glück, und dann ist der Kunde nachher unglücklich. Und deswegen habe ich im letzten Jahr jetzt keine vermittelt. Wir hoffen jetzt, dass demnächst diese Entscheidung endlich mal fällt. Aber der Unterschied zwischen Freifläche und Dachanlage, entweder kommen wir noch drauf, wenn ihr wollt, kann ich natürlich auch schon direkt was dazu sagen. Den sollten wir auf jeden Fall auch noch beleuchten.
Mach mal gerne einmal. Ne? Also ich finde das erstmal ganz wichtig, damit wir dann hinterher auch wissen, worüber reden
wir. Genau, und dann gehen wir danach in Richtung Business Case. Du hast gerade schon was gesagt über 1,5 Cent und so. Das muss man einordnen können, das machen wir gleich.
Genau, also man produziert und verkauft Strom. Lass uns da gleich separat drüber sprechen. Aber erstmal auf dem Dach versus Freilandanlage.
Genau. Vielleicht noch eine Sache ergänzend dazu für die Zuhörer oder Zuschauer, was noch wichtig ist, die Investoren, die wir hier haben, sind ja in der Regel Leute, die ganz gut verdienen und die auch in ihrem Job gut eingespannt sind, plus privat. Die wollen in der Regel, wenn sie zusätzlich in einem Bereich jetzt noch investieren, in dem sie sich vielleicht nicht so auskennen, weil die meisten eurer Zuhörer sind ja im Immobilienbereich, da sind sie wahrscheinlich auch fit oder teilweise erfahren, ist ja, dass die möglichst wenig damit zu tun haben wollen. Also wir haben die Tatsache noch, dass wir wirklich hier den Vorteil haben, es gibt hier ja die Sonne als Mieter, das heißt so ein Thema Mieterwechsel oder so, also dieser zusätzliche Aufwand, den gibt's hier schon mal nicht. Und wir haben auch ein großes Servicepaket, das heißt, es gibt immer einen Wartungspartner, es gibt also der sich um die Fernwartung kümmert, der einmal im Jahr vor Ort ist und sich die Sachen anschaut, wie so eine Art TÜV, der das Auto prüft, ob alles soweit passt noch. Es gibt die Abrechnung mit dem Energieversorger, die über den Verwalter gemacht werden. Es gibt ein Versicherungspaket. Also all die Dinge drumherum werden wirklich einem komplett abgenommen, dass man hier wirklich tatsächlich das auch als Investment sehen kann und nicht so, ich muss mich da jetzt sehr, sehr aktiv drum bemühen oder irgendwie selbst optimieren. Und zur Unterscheidung auch relativ einfach. Wir haben aktuell, würde ich sagen, ganz grob geschätzt bei den Dachanlagen 50% höhere Kosten. Das heißt, wenn ich das mit der Immobilie vergleiche, da reden wir über Quadratmeterpreise, 3.000 Euro hier, 6.000 Euro dort pro Quadratmeter Einkaufspreis. Bei den PV-Anlagen reden wir über Kosten pro Kilowatt Peak Leistung. Also 1.000 Watt, wenn ich jetzt ein 500 Watt Modul habe, wären das zwei Module, ergeben 1.000 Watt ist ein Kilowatt. Ein Kilowatt Peak, so wird es in der Branche dann genannt, ist dann so der Gradmesser der Kosten für so eine Anlage. In diesen Kosten ist in der Regel wirklich dann alles aber mit dabei. Also da ist das Projektrecht mit inbegriffen, da ist die gesamte Technik mit Trafostationen, Kabeltrassen, Übergabestationen etc. und natürlich der Bau und so weiter praktisch final da. Und wir haben jetzt aktuell, würde ich mal sagen, Preise, die liegen so bei plus minus 800 Euro pro Kilowatt Peak für Freiland. Und bei Dächern sind wir irgendwo plus minus 1200 Euro.
Jetzt muss ich mal fragen, wo wir geguckt haben, waren wir bei Freiland bei 1200.
Ja, wir waren im Jahr 21, 22 und teilweise noch 23. Da gab es tatsächlich, waren die Preise im Freiflächenbereich in der Spanne von 1200 bis 1700 Euro des Kilowatt Peak. Warum? Das hatte mehrere Gründe. Das eine war, die Projektrechte zu der Zeit waren sehr knapp, weil es war sehr aufwendig, die Freiflächenprojekte überhaupt mal bis zu einem Projektrecht auszubauen. Es hat teilweise 3 Jahre, teilweise 4 Jahre gedauert, bis die Regierung dann eine Änderung gemacht hat und hat gesagt, wir wollen 200 Meter links und rechts von Autobahnen und doppelgleisigen Bahnlinien die Genehmigungsverfahren vereinfachen, was dann zu einer deutlichen Flut von Projekten geführt hat, sodass ein Projektrecht jetzt nicht mehr 200 Euro pro Kilowatt Peak kostet, sondern vielleicht nur noch 100 oder 120 Euro. Dann sind die Modulpreise gefallen, auch in den letzten 1,5, 2 Jahren auf ein gutes Tief. Also antizyklisch gesehen haben wir aus meiner Sicht keinen besseren Zeitpunkt, als aktuell in Freiflächen zu investieren, als wir es jetzt haben. Weil jetzt sind die Preise wirklich aus meiner Sicht am Boden. Die Strompreise sind insgesamt an der Börse wieder zurückgekommen von diesen hohen Werten. Und deswegen sind auch diese Berechnungsgrundlagen, da wird jetzt nicht mal mit 15, 20 Cent gerechnet, sondern vielleicht nur noch mit 6, 7, 8 Cent. Und deswegen ist auch die Marge der Verkäufer deutlich geringer geworden. Das führt dazu, dass wir einfach jetzt momentan diese niedrigen Einkaufspreise haben. Ich kriege einfach das gleiche Geld deutlich mehr.
Lass uns quasi Stromverkauf nochmal ausklammern, aber Freiland, ja. Also die Einheit ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Man kauft, wie man sonst Quadratmeterpreise hat, kauft man hier Kilowatt Peak. Das ist quasi die Einheit an Leistung. Ne? Ja. 800 Euro Freiland, Dach 50% teurer. Weil, kann man sich vorstellen, also ich baue einfach maximal effizient auf einer riesengroßen grünen Wiese nach Schema F. Ne? Ich LKW-weise fahre ich das Zeug ran und baue diese ellenlangen Anlagen auf. Ist ja logisch, dass es da am Ende auch Effizienzen gibt im Vergleich zu auf irgendeinem Dach muss ich das mühsam in relativ kleinen Installationen und sowas dann drauf machen. Ist, glaube ich, erstmal nachvollziehbar. Hinterher produzieren aber beide Anlagen, also ein Kilowatt Peak produziert am Ende die gleiche Leistung bei gleicher Sonneneinstrahlung und so weiter. Ich habe also am Anfang jetzt schon mal einen riesen Nachteil eigentlich bei einer Dachanlage, wenn ich einfach deutlich mehr Geld brauche, um das Ding dahin zu stellen. Ne? Das erstmal wirtschaftlich
genau.
Fast schon K.O.-Kriterium.
Der spezifische Ertrag, was du sagst, ist auch richtig. Also was kann ein kW Leistung an einem Standort produzieren?
Je nachdem, nach Sonneneinstrahlung, wenn ich das...
Ist ein Unterschied, ob es in Bayern ist
oder
ich sag mal, in der Region München. Da habe ich einen höheren spezifischen Jahresertrag, also mehr Kilowattstunden, die ein kW Leistung produzieren kann, als wenn ich das vielleicht irgendwo... Ich weiß nicht, Richtung Hamburg, da in Nordwesten von Deutschland, da haben wir einfach tatsächlich ganz schöne Unterschiede, was den grundsätzlichen Einstrahlungswert hat. Und bei Dachanlagen habe ich noch zusätzlich die Themen, einmal den Neigungswinkel. Wenn das Dach nur 10 Grad Neigungswinkel hat, dann ist es halt nicht ideal. Und wenn das vielleicht auch nicht gerade nach Süden ausgerichtet hat, sondern Südost oder was, also einfach, ich kann das Dach ja nicht so rumdrehen, wie ich es gerne hätte.
Ja, klar.
Und das führt dazu, dass ich so im Schnitt, würde ich sagen, ganz grob im Durchschnitt vielleicht 10-15% auch einen geringeren Ertrag pro kW habe bei einem Dach. Wobei es natürlich Unterschiede auch gibt. Wenn ich jetzt in München ein Süddach, ein riesiges Süddach habe mit einem tollen Neigungswinkel, dann habe ich da auch einen super Einstrahlungswert. Und das muss man halt immer rechnen. Am Schluss muss es sich einfach rechnen.
Es ist, glaube ich, wie bei der Immobilie. Also wenn es sich rechnet, rechnet es sich. Es geht um das einzelne Investment. Es kann also auch eine einzelne Dachanlage mit einfach genau perfekten Rahmenparametern kann toll sein. In Summe hat aber erstmal das Dach eigentlich strukturell einen Nachteil. Und es hat ja noch das, wir hatten ja auch mal eine Dachanlage auf dem Tisch, eine große. Es hat ja noch einen weiteren Nachteil, die steht auf einem Dach. Ein Dach muss gewartet werden. Idealerweise kümmert sich derjenige, dem dieses Gebäude darunter gehört, gut um das Gebäude und um das Dach. Aber was ist, wenn diese Immobilie irgendwann leer steht, weil keiner die mehr bewirtschaften will? Wer kümmert sich dann um das Dach? Was ist, wenn da dann irgendwelche Vandalen rumrennen auf einem leeren Industriegelände, wo oben noch die PV-Anlage steht? Und wir reden ja über Zeiträume von 30, teilweise mehr Jahren, die Module an sich funktionieren, teilweise sogar mit Garantien. Ne? Wer kann das sagen? Also wir haben dann damals so, boah, was wissen wir denn, was jetzt bei dieser Industrieanlage heute in 30 Jahren mit dem Dach und dem Gebäude passiert, weshalb wir da am Ende dann echt kein gutes Gefühl hatten bei Dachanlage.
Ja, da waren Unternehmen drunter, wo wir das Gefühl hatten, möglicherweise existieren die in 10 Jahren nicht mehr.
Ja, so. Ja. Und das, also da nimmt man, da kauft man sich ein zusätzliches Risiko mit ein, ne? Dass man bei einer Freilandanlage, also wenn man da einen 30 Jahre Pachtvertrag hat oder das Grundstück, also gehört vielleicht sogar dem Projektentwickler, das ist eine grüne Wiese neben der Autobahn, was soll da passieren in den nächsten 30 Jahren? Einfach gar nichts, ne?
Ja. So. Lasst uns bitte mal jetzt an der Stelle anfangen zu rechnen, weil ich hätte jetzt auch noch zig Rückfragen, wenn wir jetzt Einstiegszeitpunkt hast du gesagt, was ist denn, wenn das in 10 Jahren Strompreis noch niedriger und so weiter, darüber muss man sprechen, glaube ich, aber dazu muss man erstmal die Rechnung verstehen.
Lass uns eine Freilandanlage nehmen bitte jetzt dann.
Ja, genau, okay, wir nehmen Freilandanlage als Business Case. Einnahmenseite. Also ich kaufe ja etwas, genau wie bei der Immobilie auch, bei der Immobilie habe ich Mieteinnahmen, bei der PV-Anlage habe ich Einnahmen dadurch, dass die Sonne drauf scheint und ich Strom produziere. Wie viel kriege ich da und wie genau kann ich das vorhersagen?
Also erstmal gibt es ja zu jedem Projekt, gibt es ja ein Ertragsgutachten. Es gibt einen Unterschied. In der Regel macht man das so, wenn ich ganz schnell irgendwie als Projektentwickler wissen will, wie ist denn der Standort dort vor Ort, gibt es eine sogenannte PV-Sol-Berechnung. Da kann ich einfach verschiedene Daten eingeben und dann spuckt mir das Programm raus auf Basis der letzten 20 Jahre in der Regel. Was ist denn da so ein Einstrahlungswert auf dem Boden angekommen? Und dann kann ich mal so einen, nennt sich spezifischen Jahresertrag, also was eben ein kW Leistung dort mit, so wie ich es jetzt darstelle, hinstellen kann.
Sag mal eine typische Zahl für keine Ahnung, was ist Süddeutschland?
Ja, ich sag mal so 1100 Kilowattstunden.
Also ein Kilowatt Peak, das uns 800 Euro kostet. Das bringt 1100 Kilowattstunden an Leistung über das ganze Jahr, eben aufgrund der Sonneneinstrahlung, ja?
Ja, ich würde mal sagen, so das Maximale, was ich so gesehen habe im bayerischen Raum, liegt so bei 1200 Kilowattstunden. Das ist so die Spitze, was ich gesehen habe. Man muss auch unterscheiden, deswegen sage ich jetzt gerade, die Ertragsgutachten, die Banken haben wollen zum Beispiel, diese größeren Ertragsgutachten, das ist eigentlich ähnlich wie bei der Immobilie. Der Immobilienmakler sagt vielleicht, der Verkehrswert, den schätze ich jetzt bei 500.000 ein. Jetzt kommt der Banker und sagt, oh, machen wir mal 460.000
lieber. Ja.
Der vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger das Ganze einstuft und nochmal hier was abzieht etc.
Aber Größenordnung, also wenn mir jemand eine Freilandanlage anbietet, dann sagst du jetzt 1100 Kilowattstunden, kann man sich mal irgendwie vorstellen, das könnte es geben.
Und die kann ich verkaufen jetzt?
Die kann ich verkaufen, aber nur nochmal, ich will quasi selber, wenn ich jetzt so eine Anlage angeboten bekomme, will ich das gerne verstehen, wie der auf die 1100 in dem Fall kommt und challengen, nicht, dass das nachher 900 sind, weil das wäre schlecht.
Und die 1100, jetzt, wie verkaufe ich jetzt diesen Strom? Jetzt ist die Anlage angeschlossen an das Stromnetz, also am Ende immer, das, ich muss jetzt keine Waren durch die Gegend schicken, was auch immer so, aber wie, woher bekomme ich jetzt Geld für diese 1100 Kilowattstunden? Wie viel Geld bekomme ich? Wovon hängt das ab und so weiter? Kannst du da mal einmal reingehen? Auch mit Förderung und was ich, das Thema ist ja relativ komplex, glaube ich, ne?
Ab einem Megawatt, also ab 1000 Kilowatt Peak Gesamtleistung.
Mein so Anteil oder die ganze Anlage, von der mir ein Teil gehört?
Die ganze Anlage. Okay, ja. Es geht immer um den ganzen Park. Und wenn der größer ist als 1000 kW Peak Leistung, also als ein Megawatt,
was dann muss ich. Was eine Anlage ist, ne?
Ja, für Freiflächen jetzt nicht, ja, aber das ist schon eher klein. Also ich kenne eigentlich keinen, der eine 1-Megawatt-Anlage auf der Freifläche
baut. Nein, ich meine jetzt Riesenanlage, wenn man das, also das alleine kauft man das.
Na Moment, warte mal, wenn du ein IAB hast, kommen wir später drauf, 400.000 Euro, das sind ja dann jetzt bei den Zahlen 500 Kilowatt Peak, ne? Ja, richtig. Also das ist am Ende...
Mit zwei IABs bist du dann schon bei einem IABs, Megawatt.
Also das ist klein. Okay, also, wir haben damals überlegt, selber 2 bis 3 Megawatt zu kaufen.
Ja, okay. Also einfach größer, okay, sowas kauft man selten, da würde man also sogar sowas selber, aber also quasi alle Anlagen, die in der Richtung angeboten werden, sind über...
Genau. Eigentlich ist das, worüber wir jetzt sprechen, ist der Standardfall bei jeder Freiflächenanlage, aus der man kauft eigentlich. Über genau. 1 Megawatt Peak.
Es gibt, im Moment gibt es so einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Also wenn ich jetzt eine 10 Megawatt Anlage habe, dann kann ich 1 Megawatt melden innerhalb des EEGs, also des Erneuerbaren Energiengesetzes. Die melde ich dann so, da habe ich dann 4 Wechselrichter. Ein Wechselrichter hat 248 Kilowatt Peak Leistung angeschlossen, also Modulleistung. Dann habe ich 4 von diesen Wechselrichtern. Also der Wechselrichter, der hat ja die Aufgabe, den Gleichstrom, den diese Module erzeugen, in Wechselstrom umzuwandeln. Das ist dieser viereckige Kasten. Und der transportiert dann über die Kabel das Ganze in das Stromnetz rein. Und wenn ich jetzt 4 von diesen Wechselrichtern nehme, dann bin ich aber knapp unter 1000 Kilowatt Peak. Und in dem Sinne kann ich diese 4 Wechselrichter innerhalb des EEGs melden. Bedeutet, ich habe dort Stand heute, wenn ich das bis Ende Juli fertig melde, habe ich 6,79 Cent pro Kilowattstunde, die ich dann 20 Jahre lang ab der finalen Inbetriebnahme mindestens mal garantiert habe.
Okay, und habe ich verstanden, EEG ist quasi vom Gesetzgeber garantiert für den Ausbau der erneuerbaren Energien, 6,79 Cent.
Was ist, wenn ich drüber bin?
Genau, was ist, wenn ich ab 1 Megawatt Peak bin?
Genau, ich habe ja das Beispiel genommen, 10 Megawatt, jetzt haben wir knapp 1 Megawatt im EEG gemeldet und der Rest muss dann in die offizielle Ausschreibung der Bundesnetzagentur.
Okay, was heißt das?
Da gibt es 3 Termine im Jahr, da gibt es bestimmte Mengen, die da zugelassen werden. Die letzte Ausschreibung war jetzt am 1. März, da sind ungefähr, ich weiß nicht auf die Zahl genau, so 2700 Megawatt, die da teilnehmen dürfen. Das heißt, jeder, der so ein Projektrecht größer 1 Megawatt hat, nimmt dort teil und sagt, ich hätte gerne einen bestimmten Centwert, damit ich dann diese Anlage bauen werde.
Die sind schlechter als 6,79, die da rauskommen?
Ich wollte mal, also das, die ganzen Leute, die Projekte entwickeln, treten gegeneinander an und am Ende bieten die sich quasi so ein bisschen gegenseitig runter, wenn man so möchte. Das ist eigentlich nur so eine Art Rückwärtslogik.
Ne? Wer für den niedrigsten... Für die niedrigste Preisgarantie bereit ist.
Wer für die niedrigste Preisgarantie noch bereit ist zu bauen, der kriegt quasi den Zuschlag. Ne? Und da kommt dann im Moment was raus?
Also ich denke mal, bei der letzten waren es, glaube ich, 4,95 Cent. War dann der Höchstwert von den Teilnehmern, die noch teilgenommen haben. Da gibt es ja Leute, es gibt ja viele Leute inzwischen, die interessiert es gar nicht mehr, diesen garantierten Wert. Weil wir sind schon so niedrig, dass die Börse, also die Strombörse, die monatlich ein Wert rauszieht, in der Regel eigentlich höher ist. Es gibt Leute, die gehen da mit 3 Cent rein, einfach nur um den Zuschlag zu haben, um dann in der Direktvermarktung zu sein. Weil wir haben ja, wenn wir hier teilnehmen, also wie gesagt, man kann bis zu 6,8 Cent könnte man dort anbieten. Aber wenn eben 5000 Megawatt sich bewerben und nur 2700 Megawatt den Zuschlag bekommen, dann muss ich mir eben Gedanken machen, oh, mit welchem Wert gehe ich denn jetzt in diese Ausschreibung rein? Weil wenn ich eben mit 6,8 Cent reingehe, dann kriege ich den Zuschlag.
Dann lass mal kurz bitte so tun. Da ist jetzt für uns 4,9 Cent rausgekommen. Ja. Okay, tun wir mal so. Oder für den Anbieter ist das rausgekommen. In dem Moment, wo ich am Ende so eine Anlage kaufe, steht das ja schon fest. Das ist ja, dieser Prozess ist ja schon gelaufen.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Also wenn ich, genau, ich mache das nicht selber, das macht der Projektentwickler, Anbieter. Am Ende, wenn ich sowas kaufe, dann steht dieser Betrag fest. Hallo, hier ist eine Anlage, die ist sehr groß, deshalb haben wir an der Ausschreibung teilgenommen, herausgekommen ist 4,9 Cent, bla 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 bla. Jetzt hast du aber gerade ein ganz wichtiges Stichwort, das ich auch noch im Kopf habe, genannt. Direktvermarktung. Also das ist jetzt die Garantie, die der Gesetzgeber mir wieder im Sinne einer Förderung für den Ausbau erneuerbarer Energien irgendwie gibt. Aber ich darf diesen Strom hinterher trotzdem einfach an der Strombörse, also quasi einfach an einem Markt verkaufen, richtig?
Ich habe eine Frage vorweg noch, dann kommen wir dazu, zu dem, diese 6,79 Cent, die werden garantiert über 30 Jahre oder wie?
20.
Über 20. Und die 4,95, jetzt als Beispiel, das käme jetzt raus bei der nächsten Ausschreibung wieder. Auch 20. Und die sind auch 20 Jahre. Da, ja. Also finde ich erstmal interessant, den Punkt nochmal. Also der Strom wird auf jeden Fall mir abgenommen und auf jeden Fall mit diesem Centwert bezahlt. Das garantiert der Staat, weil er möchte, dass diese Anlagen grundsätzlich mal entstehen. Gibt es so eine Art Baseline, die quasi garantiert ist?
Genau, die Baseline ist auch für die Banken wichtig. Die Banken, die wollen sich immer gerne etwas abtreten lassen. Und auch wenn das jetzt eine niedrige Garantie ist, ist es für die Bank erstmal eine gewisse Grundsicherheit, mit der sie irgendwo rechnen kann. Und in der Regel bei der Finanzierung lassen die sich ja die Anlagesicherungsübereignen und lassen sich die Einspeisevergütung abtreten.
Wie ist denn das, wie hat denn dieser Wert geschwankt? Jetzt waren es 6,79 Cent, wenn ich unter einem Megawatt bin. Wie war das vor 2 Jahren und vor 10 Jahren?
Ja, ich sag mal so, die Ausschreibung, die gibt's ja schon sehr lange. Es war nur so, dass es gab auch schon mal Zeiten, da hat man in der Ausschreibung halt vielleicht 5,5 Cent oder so gekriegt, ein bisschen mehr. Aber die großen Anlagen, da waren die Ausschreibungswerte eigentlich schon immer überzeichnet und damit waren die eigentlich immer relativ niedrig, diese Basis. Aber entscheidend ist ja, ich bin ja ab 100 Kilowatt Peak Leistung sowieso verpflichtet, in dieser Direktvermarktung teilzunehmen. Der Direktvermarkter ist eigentlich ein Dienstleister. Da muss sich auch der Investor überhaupt nicht drum kümmern. Das ist einfach ein verpflichtender Direktdienstleister, der da praktisch dann abgeschlossen wird. Und der macht eigentlich nichts anderes. Jetzt, um es mal nicht zu kompliziert zu machen. Es gibt einen Wert, der heißt Marktwert Solar. Es gibt eine Seite, netztransparenz.de. Da gibt es einen Marktwert Solar, einen Marktwert Wind und so weiter. Und da sehe ich halt jeden Monat, wie ist denn der durchschnittliche Strombörsenpreis für Solaranlagen gewesen? Jetzt haben wir zum Beispiel jetzt im Winter, die letzten 4 Monate war der wieder über 11 Cent, also 10 Cent, 11 Cent, fast 12 Cent hoch. Und immer wenn dieser Wert über die Börse in dem jeweiligen Monat höher war als die Garantie, diese 4,95 Cent, dann wird die Strommenge, die produziert worden ist in dem Monat, mit diesem Strombörsenwert des Marktwert Solars vergütet, und zwar über den Direktvermarkter. Und nur wenn der unter diese Garantie fällt, zum Beispiel auf 4 Cent runter, dann greift jetzt diese Garantieregel.
Ist also eine Mindestabsicherung, aber am Ende verkaufe ich den Strom am freien Markt, wo eine Preisbildung über Angebot und Nachfrage stattfindet, mit der Chance, dass ich deutlich mehr für meinen Strom bekommen kann. Und wenn er eben unter diesen Garantiewert fällt, dann würde ich den im Zweifelsfall vom Gesetzgeber bekommen. Nach 20 Jahren bin ich aber sowieso am Strommarkt unterwegs. Also ab dem Jahr 21 hänge ich einfach komplett am Strommarkt. Ne? So.
Trotzdem finde ich die Absicherung wichtig. Also es ist schwer vorstellbar, wie der Strompreis in 10 Jahren ist. Gibt es mit Sicherheit viele Experten, die sich damit beschäftigen.
Lass uns da gleich noch drüber reden, ja.
Genau, aber es gibt auch viele Experten, die sich mit Immobilienpreisen beschäftigen und die können sie auch nicht vorhersagen, oder was in 10 Jahren ist. Oder mit Zinsen, ja, hat man jüngst gesehen. Oder mit Aktien, ist auch schwer vorherzusagen. Keine Ahnung, was sich technologisch ändert. Heute Morgen war im Morning Briefing vom Handelsblatt wieder das Thema Kernfusion und so. Ja, anscheinend 2050, dauert wohl noch. Aber keine Ahnung, was sich ändert. Wenn in 10 Jahren der Strompreis am freien Markt massiv fällt, weil man technologische Fortschritte gemacht hat, sonst irgendwie das hingekriegt hat oder mit Speicher noch besser auspuffern kann oder keine Ahnung. Und der würde quasi dann unter 4 Cent fallen, dann habe ich aber trotzdem die Garantie, aber eben nur bis zum 20. Jahr. Also nur mein Bauchgefühl, wenn ich so in so eine Anlage jetzt rechne, dann muss die nach Jahr 20 auch durch sein, wenn die Garantie aufhört.
Nee, das sehe ich anders.
Aber
ja, das sehe ich.
Ja, dann kannst du noch da, also, aber danach kann sein, du verkaufst den Strom für 3 Cent.
Nee, aber ich glaube, du brauchst, also, das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Auch, Steffen, das war auch ein Punkt, wo du sehr ehrlich zu mir warst. Wer damit rechnet, dass Strom in Zukunft keinen Preis mehr hat, irgendwann, also in absehbarer Zukunft, der sollte keine PV-Anlagen kaufen. Wenn das deine Grundlage gedanklich ist, dass heute in 15 Jahren das Thema Strom so erledigt ist, dass PV-Strom einfach gar keinen Preis mehr hat, dann macht das keinen Sinn. Das ist einfach dann solltest du nicht da rein investieren. So wie wenn du an irgendeinen Standort einfach nicht glaubst, du dann dort keine Immobilien kaufen solltest. Ja,
fairer Punkt, aber hart. Ja. Hart, da zu einer Meinung zu kommen.
Ja, also einfach, du findest da keine 100% Antwort. Ich finde es auch valide zu sagen, dass Darlehen und so weiter sollte dann abbezahlt sein und so weiter.
Das meinte ich.
Aber nicht. Ich finde für die Beurteilung, also da gibt es aber eine Menge Upside darüber hinaus. Nee,
aber das meine ich mit ist durch. Also ich will dann nicht eine Darlehensverpflichtung haben in Jahr 21.
Ja, das ist auch so. Die Banken wollen, dass es nach 20 Jahren erledigt ja. ist.
Also
das
aber
ist
auch so. Sag mal bitte kurz,
also mit Sonderbeziehungsmöglichkeiten obendrauf.
Sag mal bitte kurz, dass wir mal einmal kurz über eine Zahl sprechen. Was ist denn jetzt, wir haben ja unglaublich, als dann das Ganze mit dem Krieg in der Ukraine und so losging, unglaubliche Verwerfungen gehabt. Aber was ist denn aktuell jetzt, ich sag mal, im Jahr 2024 das gewesen, was man im Jahresschnitt mit der Vermarktung von PV-Strom dann am Ende bekommen hat über die Börsen?
Ja, also es schwankt halt relativ stark. Vielleicht nochmal zurück auf das Jahr 21. Im Jahr 21, wenn man auf die Netztransparenzseite geht und guckt sich das an, dann sieht man, dass im Sommer der Preis begann zu steigen. Und zwar jeden Monat ging das weiter. Das ging irgendwie im September 12 Cent, Oktober 13 Cent irgendwie, dann im November 18 Cent, im Dezember sogar 27 Cent an der Börse. Und dann am 24. Februar 22 ging es ja dann in dieser Ukraine los, dann sind natürlich die Preise hoch und runter gesprungen. Da hatten wir ja dann im Juli 22 hatten wir 26,7 Cent Börsenwert, im August sogar 39 Cent. Das war natürlich extrem, hat aber mit dem Gasmarkt dann auch zu tun gehabt. Ich habe das nur angesprochen, dass vor dem Krieg auch schon die Preise hochgegangen sind. Und wir hatten, glaube ich, ich kann es euch gar nicht ganz genau sagen, waren es 6,5, 7 Cent irgendwie im Schnitt im letzten Jahr, müsste ich nochmal nachschauen. Ich habe keinen Durchschnitt jetzt gebildet, weil der sich monatlich sehr stark schwankt. Also der niedrigste Wert war irgendwie unter 3,5 Cent und der höchste Wert war bei 11 Cent. Und deswegen haben wir da hohe Schwankungen letztendlich drin. Weil das, der Punkt ist, es ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube für euch, aber für alle Zuhörer. Wir haben, das ist auch ein weiterer Grund, warum wir antizyklisch gerade so einen sehr guten Käufermarkt haben, für die Käufer, weil die Preise so niedrig sind. Warum? Weil Thema negativer Strompreis. Kann ich da kurz drauf eingehen?
Ja, genau. Darf ich es einmal ganz kurz?
Ja.
Also einfach meine Formulierung, ne? Also ich verkaufe diesen Strom, jetzt sagst du Jahresdurchschnitt, letztes Jahr vielleicht Größenordnung 6,5 Cent. Nochmal, ich habe ja ein Kalkulationstool gebaut. Nebenbei habe ich das einfach gerade mal eingetragen, nur diese 6,5 Cent und die 800 Euro Kilowatt Peak und habe mal gucken wollen. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass das Zusammenspiel dieser Zahlen viel mehr Spaß macht als die Zahlen, die ich da vor 1,5 Jahren eingetragen habe, als die Kaufpreise deutlich höher waren mit den damaligen Stromerlösen. Ne? Das ist also ich sehe es gerade in den Zahlen erstmal, das finde ich spannend. Okay. Aber jetzt kommst du nämlich auf einen Punkt, der uns unglaublich beschäftigt hat, also auch mich. Jetzt produzieren ja alle PV-Anlagen zur gleichen Zeit Strom. Es ist Juli, die Sonne scheint mittags um 12. Alle PV-Anlagen produzieren Strom. Und jetzt hat jeder schon mal diese Artikel gesehen, in jeder Zeitung quasi, oh mein Gott, wir haben viel zu viel Solarstrom, es wird abgeriegelt. Alle wollen den anbieten, keiner braucht den Strom. Strom kann man in dem Sinne nicht vernichten. Da gibt es dann negative Strompreise. Also dann muss man theoretisch Geld bezahlen dafür, dass man jetzt seinen Strom los wird und so. Und da kann man ja schnell zu dem Ergebnis kommen, okay, das kann ja alles keinen Sinn machen, weil ich habe immer dann Strom zu verkaufen, wenn ihn eigentlich eh keiner braucht, weil alle anderen auch welchen verkaufen. Und immer dann, wenn er gerade gebraucht wird, nämlich im Dezember Mitternacht um 12 Uhr, weil zum Heizen an Silvester, ja, da habe ich keinen, obwohl der Strompreis hoch wäre. Das heißt, am Ende verdiene ich doch ehrlicherweise wahrscheinlich gar kein Geld im Verkauf des Stroms. So. Und kannst du da mal einmal reingehen, das erklären, Punkt.
Ich sitze hier gerade im Immocation Studio und gucke auf unser Sofa, auf dem wir dann auch irgendwann angefangen haben, YouTube-Videos zu machen für euch. Und ich kann nicht glauben, was ich euch jetzt sage. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Wir haben tatsächlich eine Messe gemietet. Wir haben 2 Tage die Messe Leipzig gemietet. Unfassbar, was das für uns bedeutet. Wir haben Messehallen zur Verfügung. Die sind so groß, ich konnte es mir kaum vorstellen, wie die aussehen, wenn sie leer sind. Es ist irre. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir den größten Immobilienworkshop der Welt für euch bauen wollen. Ihr kennt vielleicht diese World Café Methode. Wir machen das bei uns bei kleinen Seminaren und Abschlussworkshops immer, dass die Leute quasi an Tischen vorbei rotieren in kleinen Grüppchen, und das sind so Thementische, und so kriegt man eine sehr gute Vielfalt hin, und teilweise entsteht sogar die Agenda aus den Leuten heraus. So eine Sache wollen wir bauen, aber für viele tausend Leute in einer Messe. Und wir haben es gebaut, und am 25. 26. findet das in der Messe Leipzig statt. Selbstverständlich ist es erstmal auch ganz normal das Immocation Festival. Wir werden alles da haben. Eine Mainstage, viele Bühnen, viele Speaker, viele Vorträge und eben noch den größten Immobilienworkshop der Welt. Eine riesen Ausstellerfläche und zig verschiedene Partys. Es wird 2 Tage lang zusammen gefeiert und vor allem auch zusammen gelernt. Und wir bringen alle privaten Immobilieninvestoren einmal im Jahr an einen Ort. Und ihr habt uns klar gezeigt, die letzten 3 Jahre, dass ihr das haben wollt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und wir versuchen es wirklich für euch inhaltlich auf ein nächstes Level zu bringen, damit wirklich jeder, ganz egal ob Einsteiger, fortgeschrittener Profi-Investor, rausgeht aus Leipzig und sagt, ich bin in diesen 2 Tagen einen richtigen Schritt nach vorne gekommen. Das ist unser Versprechen an euch, und wenn ihr euch Tickets sichern wollt, dann gibt es die im Moment noch relativ günstig mit Early-Bird-Preisen unter immocation.de/festival. Wir freuen uns auf euch.
Also erstmal ist es so, wenn man abgeregelt wird von den Netzübertragungsbetreibern oder von den Versorgern, kriegt man ja eine Entschädigung. Das heißt, da wird man entschädigt. Aber wenn der Preis tatsächlich ins Negative geht, und es ist ja so, die letzten 2-3 Jahre, wo das eben begonnen hat und jetzt stärker geworden ist, und deswegen auch, wie gesagt, der Druck auf die Verkäufer von diesen großen Anlagen, was eben zu diesen weiter sinkenden Preisen geführt hat, wobei ich glaube, wir sind da auf dem absoluten Boden angekommen. Die Modulpreise, die ziehen jetzt auch langsam wieder an. Aber letztendlich ist es im Prinzip so gewesen, dass wir bei den negativen Strompreisen, da gibt es jetzt auch ein Gesetz, dass die Zeiten oder die, wenn es jetzt so und so viele Stunden jetzt insgesamt negativ war in dem Monat, dass die hinten an die 20-jährige Garantie drangehangen werden. Also da gab es jetzt auch ganz frisch eine Gesetzesänderung im März, dass man diesem Thema entgegentritt, was für die Investoren wieder gut ist. Allerdings ist es so, dass ich auch glaube, dass diese negativen Stunden sich ganz stark auch wieder reduzieren werden in den nächsten Jahren, weil der Zubau, der Speicher ist so gigantisch. Also letztes Jahr ist so der erste richtige Schub gekommen. Die Netzanfragen für Speicher sind brutal. Gestern stand wieder im Solarmagazin drin, RWE baut 1,2 Gigawattstunden Speicher da und da. Also das wird so viel Strom aufsaugen von der Mittagszeit, dass sich das wieder viel besser entzerrt und zu den Abendstunden oder am nächsten Morgen verkauft werden kann, sodass wir uns auch wieder an dem reinen Strombörsenpreis, der ja auch letztes Jahr deutlich höher war, wir hatten Monate, da war der bei 8 Cent und der Marktwert Solar war nur bei 3,6. Also eine Riesendifferenz, und das wird sich wieder nach oben angleichen, was für die Solarinvestoren natürlich super ist, weil für die zählt nur der Marktwert Solar, nicht der reine Strombörsenpreis.
Ich möchte das nochmal ganz kurz für jeden, der das nicht versteht. Wir haben über Großbatterie, Großspeicher auch schon mal gesprochen, Marco und ich, weil wir selber mal drauf und dran waren, mit an so einem Ding zu bauen sogar so. Die Idee ist, im Moment gibt es diese Phasen, wo sehr viel Strom über Erneuerbare produziert wird, in dem Moment, wo er nicht abgenommen wird, und deshalb gibt es negative Strompreise, Überangebot und so weiter. Jetzt gibt's quasi einen weiteren Markt, in dem gehen sehr, sehr viele Leute gerade hin und bauen riesengroße Batteriespeicher. Die kaufen den Strom quasi an der Börse und saugen ihn auf in dem Moment, wo gerade Überangebot ist, mittags um 12, und geben ihn dann zum Beispiel abends wieder ab um 18 Uhr, wenn es dann dunkel wird und die Leute alle zu Hause kochen und ihre Autos laden und so weiter und so fort. Da findet auch noch ganz viel während des Tages im 10-Minuten-Takt. Jetzt gerade ist eine Windböe weniger stark an der Nordsee, als sie sein sollte und so weiter statt. Aber das machen diese Speicher. Wir haben uns auch mit Vermarktern unterhalten, die da führend sind in dem Bereich. Da haben wir wirklich verstanden zu dem Zeitpunkt, warum das funktioniert. Da verdienen sich im Moment Leute eine goldene Nase, weil es noch viel zu wenig Speicher gibt und man den Strom quasi geschenkt bekommt zu manchen Zeiten und ihn sehr teuer wieder verkaufen kann. Es gibt jetzt aber, wer das anhören möchte, Lage der Nation Podcast. Ich glaube, 2-3 Folgen zurück haben sie das im Detail auseinandergenommen. unendlich viele Entwickler in diesem Bereich. Es gibt jetzt schon mehr Anfragen, solche Dinge ans Netz anzuschließen, als wir überhaupt ausgerechnet an Bedarf in Deutschland haben, weil das ein solches Goldgrubengeschäft ist.
Auch logisch, als wir das erste Mal die Excel gesehen haben.
Ist unglaublich, was für Renditen da jetzt drinstehen. Aber das Tolle ist, sobald diese Speicher in dieser Größenordnung da sind, ne, die machen sich alle gegenseitig den Business Case kaputt. Mit jedem Speicher, der mehr da ist, wird der Unterschied zwischen Überangebot und Übernachfrage geringer, bis wir irgendwann in einer idealtypischen Welt eigentlich wieder einen dauerhaft konstanten Strompreis haben, weil jede noch so kleine Schwankung wie bei Arbitragegeschäften an der Börse sofort von irgendeinem Speicheralgorithmus ausgenutzt wird. Ne? Also ich bin auch, je mehr ich das Speicherthema verstanden habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass dieses ganze Thema mit negativen Strompreisen sich innerhalb von wenigen Jahren erledigen wird. Weil das ist notwendigerweise das Ergebnis aus der Goldgrüberstimmung in diesem Speichermarkt.
So machen sich aber immer mehr PV-Anlagen nicht gegenseitig auch die Rendite kaputt?
Ja, aber am Ende immer nur in Richtung durchschnittlicher Strompreis. Also sie tragen. Ja, genau. Dann kommt ja, aber dazu, dass wir gerade die gesamte
Industrie. Du musst aber wissen, dass die Stromnachfrage halt auch deutlich steigen wird. Genau. Wir kommen dann da gar nicht hinterher. Wir haben jetzt das dritte Jahr Rezession in Deutschland. Aber ich habe ja auch Kunden teilweise, die irgendwie bei Energieversorgern arbeiten. Ich habe einen, der mit Microsoft zum Beispiel zusammenarbeitet. Der hat mir dann erzählt, dass die allein in Europa 500 Datencenter bauen. Diese Datencenter für die künstliche Intelligenz, die werden so viel Strom verbrauchen. Wir haben weiterhin das Thema Elektroautos. Wir haben Wärmepumpen. Wir haben Elektrifizierung von allen möglichen Dingen.
Wir haben Wasserstoff, wir wollen grünen Wasserstoff für Stahl und was auch immer nutzen, der über Elektrolyse.
Darauf wollte ich hinaus, kennst du denn jetzt, also jetzt sind wir quasi in Marktentwicklung, machen gleich den Business Case fertig, da müssen wir jetzt wirklich gleich hin, aber weil wir gerade den großen Blick und mit über die Speicher kamen, hast du ein Gefühl dafür, wie entwickelt sich der Strombedarf über die nächsten, sagen wir, 10 Jahre oder 5 oder 15? Und wie entwickelt sich im Vergleich dazu die Anzahl PV-Anlagen und andere, die es gibt, um den Strom herzustellen?
Habe ich ehrlicherweise nicht genau aus. Also ich kann da keine valide Antwort drauf geben. Aber ich sag mal, vom Gefühl her sehe ich schon, wir haben einen guten Zubau in dem PV-Bereich. Aber wir haben auch das Thema, dass wir ja im Prinzip, also immer mehr jetzt auch aus diesen, also Atomen sind wir schon ausgestiegen, dann haben wir das Thema Kohlekraft, wo tendenziell auch ausgestiegen werden soll. Da ist jetzt in Hamburg vor ein paar Monaten zuletzt wieder irgendwie dann eins gesprengt worden. Also es ist einfach so, wir sind abhängig von den Franzosen gewesen jetzt. Wir hatten letztes Jahr sehr viel Importstrom aus diesen französischen Atomkraftwerken auch. Diese französischen Atomkraftwerke sind unfassbar alt im Großteil. Wir hatten in 22 war das, glaube ich, da gab es mal eine Zeit, da hatten wir 38 Atomkraftwerke, die Monate stillgestanden sind von diesen 56, weil wir einfach zu wenig Wasser hatten, kein Kühlwasser hatten, weil wir einen trockenen Sommer hatten. Wenn wir so einen Sommer nochmal wiederholen, dann werden die Strompreise auch da durch die Decke gehen, weil es kann ganz schnell gehen. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem riesen Upside-Potenzial, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Nämlich, wir haben ja auch noch die Möglichkeit, wenn wir mit so einer Freiflächenanlage dann mal am Netz sind, also ja, das ist der Idealzustand, dann kann ich jederzeit auch mal einen sogenannten PPA-Vertrag abschließen. Das ist übersetzt ein Stromabnahmevertrag. Das heißt, die gesamte Anlage, der gesamte Strom kann vermarktet werden an einen mittelständischen Konzern, an einen Großkonzern, an einen Energieversorger für 2 Jahre, 15, 20 Jahre. Und wenn dieser Strompreis nach oben ausbricht, das haben wir ja 22 dann auch gesehen, da hatten wir PPA, also ich habe einen Vertrag gesehen über eine 20-jährige Laufzeit von 15,4 Cent. Wenn ich das in ein Berechnungsprogramm eingeben würde, da explodiert die Berechnung. Ich sage nicht, dass wir nochmal zu solchen Preisen kommen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch jetzt, weil der CO2-Markt sich ändern wird ab 2027, dass wir dann ganz schnell auch mal wieder PPA-Preise haben können, die zwischen 8 und 10 Cent liegen können. Und dann wird es bei diesen jetzigen Einkaufspreisen natürlich hochinteressant.
Ich will auch kurz fragen, also Unternehmen schreiben sich quasi den Strompreis fest. Das ist ein bisschen so, wie wir Immobilieninvestoren uns mal die Zinsen festschreiben. Ne? Nur in dem Fall sind wir quasi die Bank und verkaufen den Strom und sagen, okay, du sagst mir jetzt, du nimmst eine garantierte Menge ab über die nächsten 20 Jahre für so und so viel Cent. Da gibt es jetzt eine Firma, die hat jetzt diesen gerade genannten Super PPA quasi unterschrieben. Die muss den Strom abnehmen und hat sich quasi verzockt, aber die hatte Angst vor weiter steigenden Strompreisen. Es war eine Absicherung, vielleicht sind die trotzdem happy und sagen, ja gut, ich muss das machen zu dem Zeitpunkt. Ja, okay.
Verstanden. So, lass uns mal jetzt Business Case komplett machen. Also ich habe gerade vor mir folgendes Szenario. Ich kaufe für 400.000 Euro, kommen wir gleich beim Steuer noch drauf, warum genau für 400.000 Euro, ich 500 Kilowatt Peak mit 1.100 Kilowattstunden spezifischem Ertrag pro Kilowatt Peak. Ich erzeuge also 550.000 Kilowattstunden im Jahr. Ich habe jetzt mal 6,5 Cent einfach als Strompreis eingetragen. Die haben wir ja gerade uns über die Börse mal quasi gemeinsam hergeleitet. Kaufen
wir 400.000 Euro, die finanzieren wir.
So, jetzt möchte ich über zwei Dinge noch reden. Es gibt Betriebskosten. Lass uns nicht ins Detail gehen, aber man muss so eine Anlage ab und zu mal Staub wegmachen. Man muss die Grünanlagen pflegen, was auch immer. Das sagt man typischerweise auch pro Kilowatt Peak und Jahr definiert man das. Was ist da ein Betrag irgendwie, der fair ist? Versicherung, was auch
immer. Also es kommt immer darauf an, auch dort werden in Angeboten teilweise nicht alle Sachen, also oft werden die Direktvermarktungskosten zum Beispiel nicht als Betriebskosten mit reingenommen, aber das sind halt Kosten, die anfallen. Und deswegen ist immer die Frage, rechne ich die mit rein oder nicht?
Ja, rechne mal bitte, sag mal einfach eine ehrliche Zahl, weil also einfach, wir wollen ja eben.
Also mit allem drum und dran, sage ich mal, sind wir vielleicht so bei plus minus 11, 12 Euro pro Kilowatt Peak. Da ist dann aber Versicherung, Wartung, Verwaltung, Direktvermarktung.
Alles wunderbar, genau. Also das kann man dann im Detail nachvollziehen. Aber ist auch die Zahl, die habe ich ganz oft gehört und macht auch total Sinn. Und jetzt gibt es eine Finanzierung. Also das macht wie alles natürlich am Ende dann schon viel Spaß, wenn man sich das Geld teilweise von der Bank holen kann. Sag mal bitte einfach nur Erfahrungswert. Ich habe eine gute Bonität, ich kann auch Immobilien kaufen und sowas. Ich habe ein gutes Einkommen. Wie viel Prozent von diesen 400.000 Euro leihen mir typischerweise Banken? Also wie viel EK wollen sie typischerweise sehen? Und über welchen Zeitraum wollen sie eine Tilgung haben?
Genau, also erstmal ist es so, die Banken wollen in der Regel 20% Eigenkapital, die sich unsere Investoren ja über die Steuererstattung.
Da sprechen wir separat gleich drüber.
Betrag holen.
Ja, okay. Bitte? Sprechen wir gleich separat drüber. Also 80% kommen von der Bank.
Ja.
Okay. Und die wollen typischerweise eine Tilgung haben, die zu einer Rückzahlung über 20 Jahre führt. Also Restschuld null nach 20 Jahren, ja?
Genau.
Weil quasi sie das irgendwie so ein bisschen kongruent mit also ich verkaufe es hoffentlich für mehr Geld, aber irgendwie mit dieser Sicherung vom Staat, mit der Garantie und so weiter sehen wollen. Ja. Sag mal bitte kurz, also Zinsen, man tritt die Anlage als Sicherheit und die Einkünfte als Sicherheit ab. Also das ist auch ein besicherter Kredit. Was für Konditionen kriege ich da? Sind die wie bei einer Immobilie? Sind die ein bisschen teurer als bei einer Immobilie?
Ja, die sind ein bisschen teurer. Das liegt daran, dass die höhere Blankoanteile finanzieren müssen, was dann für die Bank einfach teurer ist. Und da sind wir aktuell, also ich habe jetzt ja ganz aktuelle Angebote vorliegen. Die liegen bei 4,39% auf 10 Jahre Zinsverschreibung und 20 Jahre Laufzeit. Wir können ja die Zinsen auch steuerlich absetzen. Das heißt, wir simulieren das ja dann auch in der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Und wie gesagt, am Ende muss das unterm Strich einfach Sinn machen. Und auch die Prognose letztendlich, ja, auch was die Stromprognose letztendlich angeht, muss man halt immer mit jedem Einzelnen einmal durchgehen. Mit was rechnet man da irgendwie? Das muss ich ja bei jedem Invest irgendwie machen. Ja.
Okay, also 4, ein bisschen was wahrscheinlich Zinssatz, annuitätisch, so dass nach 20 Jahren das Ding zurückbezahlt ist. Jetzt ergibt sich daraus ja quasi dann erstmal eine Cashflow-Betrachtung. Ich sag mal einfach nur, wie sie aus meiner Sicht aussieht, ne? Also ich habe 6,5 Cent pro Kilowattstunde mal die Stunden, die ich produziere. Das ergibt jetzt hier 36.000 an Einnahmen im Jahr. Davon runter geht mein Kapitaldienst an die Bank. Das sind jetzt hier 25.000 in diesem Beispiel Größenordnung. Dann gehen Betriebskosten runter. Dann habe ich einen Cashflow vor Steuern. Ja, das, also jeder, der Immobilien kennt, kennt diese Logik, diese Abfolge.
Ja.
Dann muss ich auch Einnahmen aus der Stromerzeugung muss ich versteuern. Ja, also da muss ich meinen Steuersatz drauf bezahlen. Und danach habe ich einen Cashflow. Danach habe ich einen Cashflow nach Steuern erstmal so. Ne?
Ja.
Das ist jetzt erstmal die ganz simple Logik. Jetzt ist das natürlich der Idealzustand, dass man das hinkriegt, dass da nach Steuern jedes Jahr Geld übrig bleibt, dass man damit Geld verdient. Ne? Und jetzt ist natürlich der Effekt so ein bisschen wie bei Immobilien. Das ist schwieriger in der Zeit, wo man noch die große Rate an die Bank hat. Also in diesen 20 Jahren, in denen ich diese Anlage zurückbezahle. Es entwickelt sich natürlich dramatisch dann nach oben, also wie schön die Zahlen aussehen, in dem Moment, wo die Anlage immer noch Strom produziert, aber ich 0 Euro zurückzahlen muss, weil es nach 20 Jahren abbezahlt ist. Ne?
Genau.
Nur da mal einmal, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, wie lange produziert so ein Ding Strom?
Also die Pachtverträge sind so ausgelegt, dass die 30 Jahre immer Mindestnutzungsdauer verbriefen. Mhm. Es ist so, dass es im Prinzip auch nicht länger, also auch wenn da drin steht 25 Jahre mit 3x5 Jahre Verlängerung, dann hört sich das marketingtechnisch gut an. Aber nach 30 Jahren könnte der Eigentümer eigentlich aus diesem Pachtvertrag raus. Also 30 Jahre ist erstmal die Mindestnutzungsdauer durch den Pachtvertrag. Danach kann man natürlich immer über eine Verlängerung verhandeln, weil die Module selbst zeigen ja laut Fraunhofer-Institut, dass es Module gibt, die schon seit 40 Jahren und länger Strom produzieren und die immer überrascht sind, wie viel Strom die eigentlich immer noch produzieren. Das heißt, diese Degradation, also der Leistungsabfall pro Jahr, ist viel geringer, als man das ursprünglich dachte. Und deswegen kann man schon sagen, also so Module können locker 40 Jahre auch Strom produzieren oder vielleicht sogar länger. Wie gesagt, es gibt Anlagen, die gehen einfach, da gehen die Module einfach, ja, die laufen und laufen wie ein Uhrwerk, weil die natürlich auch im Vergleich zu einem Windrad nicht so eine physische Kraft irgendwie ausgesetzt sind. Also die liegen da halt langweilig rum. Was getauscht werden muss bei so einer Anlage, ist halt der Wechselrichter, weil der hat eine Überlebensdauer, da steht zwar auch im Internet bis zu 25 Jahre, dass der halten kann, das ist auch richtig, aber ich kalkuliere immer so nach 15 Jahren, dass man den einmal tauschen muss, sodass man einmal in dem Zyklus so einen Wechselrichter tauscht.
Dann, okay, und dann lass uns mal, also dann kann man quasi 30 Jahre plus produziert so ein Ding Strom und das Darlehen ist dann nachher 20 weg. Jetzt lass uns mal über das Thema Steuern einmal sprechen.
Oder genau, ich will nur kurz von der Größenordnung, ich brauche ja mal grobe Zahlen, um mir das vorzustellen. Ne? Also wir haben jetzt gerade für 400.000 Euro eingekauft und wir erlösen hier in deiner Excel mit 6,5 Cent, die du angenommen hast für den Strom.
Ja.
Erlösen wir dann 35.000 Euro jedes
Jahr. Okay, so genau, also quasi, wenn man das in Immobilien, wenn man eine Brutto-Mietrendite quasi ausrechnen wollen würde, wären das hier 35.750 durch 400.000, dann wäre das quasi ein 8,9%.
Punkt. Was schön ist, ne?
Ja, 8,9%. Weil es tatsächlich, also es ist ja völlig fair, das zu sagen, ich kaufe etwas, da kommt ein regelmäßiger Erlös raus, ich habe weniger Mieter, dafür mehr mit der Sonne zu tun.
Ja.
Und es ist ein 8,9%. Ne?
Genau. Ich habe jetzt hier eine Bankrate von 25.000 Euro gegen Erlöse von 35.000 Euro.
Bei einer 80% Finanzierung auf 20 Jahre annuitätisch mit 4,39% Zinsen, was jetzt einfach tagesaktuell
genau. Hast du jetzt für die 6,5 Cent Strompreis, da hast du ein PPA gerade abgeschlossen
gedanklich? Oder? Nee, ich habe jetzt einfach so getan, als ob das halt, das ist jetzt der Wert aus dem letzten Jahr. Und das ist jetzt wirklich der Punkt. Da muss jeder für sich.
Mach mal, von der letzten Ausschreibung wurden 5. Was ist, wenn du 5 eingibst?
Weil ich möchte mal eben nur meinen Gedanken. Da ist, glaube ich, wirklich jetzt der zentrale Punkt. Also da muss jeder, der in dieses Thema investiert, wie bei einer Standortentscheidung bei Immobilien, für sich zu einer wirklichen Einschätzung kommen, was glaubt er oder woran möchte er sich orientieren, was da passiert? Ne? Weil wenn ich da jetzt eintrage, ich glaube, ich kriege die Notvergütung vom Staat von 4,5% aus der Ausschreibung und ab Jahr 21 ist der Strompreis 0 Cent. Und das gucke ich mir an in dieser Kalkulation. Wie gesagt, das Tool könnt ihr dann runterladen und den Link sage ich gleich noch. Ne? Dann kann ich es sein lassen. Ne? Und wenn ich jetzt, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sagen, Stefan, das ist doch völliger Unsinn. Weißt du, woran ich glaube? Ich glaube, dass der Strompreis jetzt bei 6,5 Cent ist. Ich glaube, dass der durch diese ganze Nachfrageumstellung auf Elektronik und so weiter und Batteriespeicher, dass der nochmal einen guten Sprung hoch macht, 1, 2, 3 Cent oder sowas. Und dass der dann ganz normal mit der Inflation steigt, so wie alles teurer wird. Also einfach der nominale, so, wenn man das einträgt, ist krass, was das nach 30 Jahren dann ausmacht. Ne? Ja. Und da muss man auch für sich zu einer Einschätzung kommen.
Nur, dass wir auch da wieder größer sind, jetzt trag mal die 5 Cent ein, das ist unser Low Case, also wird es kommen bei den großen Ausschreibungen. Ich gehe jetzt ich kaufe eine Freilandanlage, da hat der Projektentwickler an der letzten Ausschreibung teilgenommen und es hieß, okay, du hast 5 Cent garantiert für 20 Jahre. Dann haben wir noch Einnahmen von 27.500 Euro gegen eine Bankrate von 25.000 Euro. So, jetzt gib mal
ein 19. Da kommen auch Betriebskosten und da macht es eigentlich schon nicht mehr so viel Spaß.
Dann ist schon negativ. Jetzt gib mal 9 Cent ein. Dann haben wir Einnahmen von 50.000 Euro gegen eine Bankrate von 25.000 Euro.
Genau,
macht schon sehr viel Spaß.
Genau. Und am Ende ist, glaube ich, muss man sich es dann auch deshalb jetzt steuern, muss man sich es mit diesem Steuereffekt angucken und muss sich langfristig eben angucken. Also wie, wenn ich jetzt eine Immobilie quasi in München kaufe und sage, boah, in den ersten 3 Jahren mit der Ist-Miete ist die noch negativ und deshalb ist das ein schlechtes Investment, ist das halt wahrscheinlich nicht der ausreichend holistische Blick auf das Investment. Genauso muss ich es, glaube ich, hier auch langfristig sehen, ne? Aber genau, wie du es gerade gesagt hast, wenn diese Zahl, an die ich glaube, halt deutlich niedriger ist, ist das relativ schnell auch.
Ja, also man sieht die kleinen Bandbreiten einfach nur, ne? Also habe ich die ganze Zeit 5 Cent Strompreis, war es ziemlicher Mist.
Ja.
Geht das auf 9 Cent, das die, quasi die Upside, ist brutal gut.
Ja, genau.
Okay, jetzt lass uns mal Steuer machen, jetzt müssen wir, glaube ich.
Jetzt möchte ich's, ich versuche es mal einmal, dieses IRB-Thema nur quasi kurz reinzufliegen. Also IRB, Investitionsabzugsbetrag, steuerlich eine Möglichkeit, wenn ich ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens kaufen möchte, jetzt mal übersetzt in normale Sprache, zum Beispiel eine PV-Anlage, ja, ist zwar nicht so richtig beweglich, geht aber, dann kann ich einen Investitionsabzugsbetrag bilden. Was heißt das? Ich kann für die Anschaffung einer Anlage von 400.000 Euro, das ist der Höchstbetrag, meine ich immer noch gerade, ne? Egal, für 400.000 Euro, kann ich bis zu 200.000 Euro vorher bereits in der Steuer wie ein Aufwand, also quasi wie Kosten, die ich hatte, geltend machen, ohne dass ich die Anlage bereits gekauft habe. Ich gehe also hin in meiner Steuererklärung und sage, ich plane, eine Anlage für 400.000 Euro zu kaufen. Ich plane das. 200.000 setze ich jetzt bereits als Investitionsabzugsbetrag an. Das wirkt wie Kosten, wie Werbungskosten, was auch immer. Das kann ich von meinem zu versteuernden Einkommen abziehen. Das Ergebnis ist, ich bekomme dann meinen Grenzsteuersatz, also zum Beispiel 42% plus Soli. Jetzt machen wir es mal ganz grob, 50%, ein bisschen weniger, aber 50%.
Ja, 90.000, okay. Sagen wir mal 45%
perfekt.
Knapp, dann sind wir bei 90.000
Euro. Dann bekomme ich wirklich 90.000 Euro vom Finanzamt erstattet, oder zahle sie weniger an Steuern. Ich kann das auch über 2-3 Jahre verteilt machen, wenn meine Steuerlast in einem Jahr nicht so hoch ist. Ich kriege wirklich quasi, ich zahle 90.000 Euro weniger Steuern, nur weil ich sage, ich habe vor, diese Anlage zu kaufen. Warum? Weil der Gesetzgeber dadurch fördern möchte, dass Menschen das Eigenkapital zusammenkriegen, um diese Anlagen zu bauen oder zu kaufen, weil das etwas ist, was der Staat fördern möchte. Hinterher, also jetzt habe ich das gemacht, ne? Ich bilde ein IAB, ich möchte zum Beispiel jetzt nächstes Jahr will ich zum Steffen gehen und möchte quasi eine solche Anlage kaufen für 400.000 Euro. Ja,
oder auch jetzt 2023, die jetzt ihre Steuer machen, die jetzt
da kann ich noch eintragen, ne? Genau, ja. Ich mache meine Erklärung für 2023, trage da den IAB ein, zahle 2023, von mir aus auch zusammen mit 2024, 90.000 Euro weniger Steuern oder kriege über die Lohnsteuer abgeführte Steuer sogar erstattet, was auch immer, ne? Und die 90.000 Euro habe ich jetzt auf dem Konto. Das ist erstmal schon mal ziemlich.
Die kriegt man wirklich aufs Konto. Wir haben es gemacht. Wir haben dann keine Anlage gebaut.
Wir haben Briefe gekriegt, wirklich, wo dann das Finanzamt uns erklärt hat, schön, wir haben euch gerade 40.000 Euro überwiesen.
Mussten wir wieder zurückgeben, weil wir nicht gebaut haben, ganz wichtig.
Weil dann wir in dem damaligen Markt mit den Preisen das einfach nicht geil fanden. Genau. Ne? Da habe ich vorhin gesagt, warum. Genau. Und das Geld habe ich wirklich auf dem Konto. Das ist erstmal schon ziemlich Jackpot, weil Eigenkapital auf dem Konto, das ich mit hohen Eigenkapitalrenditen ins Arbeiten bringen kann, ist einfach geiler als Steuern, die ich ans Finanzamt bezahlt habe. Jetzt habe ich die 90.000 Euro. Davon muss ich jetzt einen signifikanten Anteil in die Anlage als Eigenkapital stecken. Zum Beispiel wären 20%, wären jetzt 80.000. Dann habe ich den Großteil davon investiert. Jetzt habe ich aber sinngemäß, habe ich vom Finanzamt das Eigenkapital für die Anlage geschenkt bekommen. Ne? Und alles, was die Anlage jetzt an Überschüssen produziert, produziert sie mir, ohne dass ich eigenes Geld investieren musste. Da kommen ziemlich coole Eigenkapitalrenditen raus, wenn man das ausrechnet. Wenn ich es mit einer tollen
Bonität... Bis zur Unendlichkeit.
Ja, genau. Wenn ich es mit toller Bonität und tollen Bonität, guten Bankkontakten, was auch immer, vielleicht hinkriege, dass ich sogar 90% finanziert kriege, habe ich sogar noch Geld vom Finanzamt auf dem Konto hinterher. Ne? Also kenne ich auch diese Beispiele. Jetzt habe ich aber hinterher einen Effekt, das ist ganz wichtig, habe ich diese Steuern nicht endgültig bezahlt, sondern das wirkt dann wie eine vorweggenommene Abschreibung, reduziert also den Buchwert der Anlage hinterher. Das heißt, ich kann dann nur noch die verbleibenden 200.000 Euro der Anlage im laufenden Betrieb abschreiben, wodurch ich also quasi wenn man so möchte, über 20 Jahre Abschreibung verteilt, nach und nach dann diese Steuern doch bezahle. Aber es hat halt einen riesen Barwertvorteil. Also Steuern über 20 Jahre verteilt zu bezahlen, ist halt viel geiler als Steuern heute zu bezahlen.
Genau, weil diese 80.000 Euro jetzt ja innerhalb der Anlage auch arbeiten.
Exakt.
Und die Erträge, genau, die ich mit diesen 80.000 vom Finanzamt jetzt erwirtschafte, die hätte ich ja nicht erwirtschaftet, hätte ich sie nicht mir wieder zurückgeholt. Das heißt, selbst bei einem dauerhaften Spitzensteuersatz, wo ja manchmal das Argument kommt, es ist ja nur eine Steuerverschiebung, ist es teilweise richtig, ja, es ist eine Steuerverschiebung, aber die Steuerverschiebung führt dazu, dass der Anteil, der in meiner Anlage arbeitet, nämlich die 80.000 Euro und die Erträge darauf, die hätte ich nicht gehabt, hätte ich das nicht gemacht. Und natürlich wäre der Super-Effekt noch obendrauf, wenn einer sagt, in 15, 20 Jahren gehe ich jetzt in Rente und ich habe dann vielleicht nur noch 5.000 Euro als Verheirateter, 5.000 Euro steuerpflichtige Einnahmen, wären 60.000 im Jahr minus Freibeträge. Da hätte ich nur noch ein zu versteuerndes Einkommen von 35.000, habe einen Steuersatz von 25% und habe dann natürlich auch tatsächlich eine echte Steuervorteil nochmal obendrauf. Ja,
ich möchte trotzdem nur den Punkt in eurer Steuerromantik, ihr spart, glaube ich, ja sehr, sehr gerne Steuern, wahrscheinlich beide, also von Stefan weiß ich, ich logischerweise auch, aber ich möchte nur, dass der Punkt klar wird, durch das IAB ziehen schreibe ich ja, also, ich bringe meine Abschreibung vorher sehr, sehr schnell runter und das ist dann etwas, was ich hinten raus nicht abzehren kann, deswegen muss man sich das wirklich in dem Tool, ich glaube, das können wir auch gleich mal sagen, wo es das gibt, muss ich mir wirklich angucken, das ändert sich dramatisch, weil ich dann plötzlich eine viel niedrigere Abschreibungsgrundlage habe.
Genau, aber am Ende ist es alles wieder eine Kalkulation und es läuft eigentlich auf folgende Sicht hinaus. Ich habe das logischerweise, also ich muss
sagen
es ja...
Sagen wir jetzt mal, wo es das Tool gibt.
Sofort, ich möchte noch den Spannungspunkt. Ich muss es ja immer dann so hinbauen, dass man mit allem spielen kann, weil genau das der Punkt ist. Natürlich kann ich in dem Tool dann auch den Steuersatz im Laufe der Zeit anpassen, zum Beispiel, weil ich irgendwann dann im Vorruhestand oder Ruhestand bin und von passivem Einkommen mit niedrigerem Steuersatz leben möchte.
Kann man
und
so. Pro Jahr eingeben, was man für
kann Steuersatz man eingeben. Hat. Ja. Ich kann solche Anlagen auch als begünstigtes Betriebsvermögen an andere Leute übertragen, die niedrigeren Steuersatz haben nach einer gewissen Zeit. Ich kann das in Kapitalgesellschaften überführen, wo es niedrigere Steuersätze gibt. Ich kann also kann quasi den Steuervorteil erstmal privat einmal mit IAB generieren, hinterher das Ding in der Kapitalgesellschaft weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das kann man hier alles reintun. Am Ende läuft es dann auf folgende Frage hinaus. Ich beginne mit einem Konto, da sind 0 Euro drauf. Ich mache IAB und was auch immer. Jetzt kriege ich Geld vom Finanzamt. Jetzt habe ich 90.000 Euro. Jetzt investiere ich einen Teil davon in diese Anlage. Und dann jedes Jahr produziert die Anlage nach Steuern plus oder minus und verändert den Betrag auf diesem Konto. Und ich kann einfach mitschreiben, das macht das Tool, wie viel Geld befindet sich auf diesem Konto, das mit 0 Euro gestartet hat, nach 10, nach 20, nach 30 und nach 40 Jahren. Und wenn da am Ende dann ein Betrag steht, zum Beispiel jetzt, ich gucke hier gerade auf eine 160.000, 170.000 Euro nach 30 Jahren, dann habe ich mit dem Kauf dieser Anlage 170.000 Euro Nachsteuervermögen geschaffen, die 0 Euro gewesen wären ohne die Anlage. Weil ich habe ja kein Geld von außen reingeführt, weil das kam ja vom Finanzamt.
Heißt hier im Tool Liquiditätsgewinn total, ne? Das weißt genau. Du dann
wie viel mehr,
über 20 Jahre, wie viel mehr Kohle ist
auf dem Konto. Nach Steuer. So, und am Ende läuft es für mich in diesem ganzen Business Case auf diese Frage hinaus, wie viel mehr Geld habe ich nach Steuern auf meinem virtuellen Konto, das mit 0 Euro beginnt, wenn ich dieses Investment mache und wenn da ein Betrag deutlich über 0 rauskommt, weil es ja quasi keine Arbeit ist, weil ich ja auch mich um nichts kümmern muss in der Zeit, dann ist es am Ende eigentlich etwas, was eine Menge Sinn machen kann.
Genau, du musst aber hier.
Deswegen haben wir auch viele Wiederholungstäter, die das nicht nur einmal machen oder manche machen es mit mehreren Identitäten. Da kauft der Mann mit einem vollen IAB von 200.000 und dann halt Invest 400.000, da kauft die Frau das gleiche nochmal dann als GbR. Also da gibt es ja verschiedene Eskalationsstufen, will ich jetzt mal sagen. Und wir haben auch über die Sonderabschreibung noch gar nicht gesprochen, also im Jahr des Kaufs, wo Lasten-Nutzen-Übergang ist, habe ich ja nochmal die Möglichkeit von den übrig gebliebenen 200.000 Euro, weil 200.000 haben wir über den IAB abgeschrieben und von den 200.000 kann ich ja nochmal 40% im Jahr 25, in dem ich beispielsweise investiere, auch nochmal dann absetzen. Und das verschafft dann nämlich tatsächlich ein Startguthaben, weil der eine Teil ist ja hauptsächlich in die Finanzierung als Eigenkapital reingeflossen, aber die Sonder-AFA ist dann wirklich reines Geld, die ja wiederum arbeiten kann.
Also
damit kann ich ja wieder weiteres Geld verdienen.
Das ist nochmal eine Neuerung, die von der letzten Bundesregierung wieder zur Förderung geschaffen wurde. Also ich mache 200.000 Euro IAB vorher. Dann habe ich die Anlage, ich habe noch einen Restbuchwert von 200.000 und davon nochmal 40%, also 80.000 Euro, darf ich dann nochmal wieder von der Steuer absetzen. Ne?
Ja.
Das glaube ich wirklich. Ne? Also dann habe ich tatsächlich selbst bei einer Finanzierung, wo ich nur 80% von der Bank mir finanziere, habe ich trotzdem 35.000 Euro Bargeld auf dem Konto, ja, um mir eine schöne Immobilie davon noch zu kaufen. Und die PV-Anlage habe ich quasi geschenkt bekommen bei der Aktion. Ne?
Genau. Wichtig ist halt nur, dass man sich eben Gedanken macht, wie investiere ich das letztendlich, wie reinvestiere ich das letztendlich. Und das ist so, weil wir hatten ja am Anfang drüber gesprochen, immer offen und Klartext zu reden.
Ja, ja.
Ich glaube einfach, dass wir bei den Freiflächen, es kann mal ein Jahr geben, wo wir einfach tatsächlich, wo der Cashflow in dem Jahr mal auch im negativen Bereich ist, wo einfach die Erträge vielleicht nicht ausreichen. Und dann im Jahr drauf kann es sein, dass ich plötzlich 5.000, 6.000 Euro Überschuss habe. Und dann ist immer die Frage, ich halte es halt für ein bisschen gefährlich, ist aber eine private Meinung von mir, dass man immer alles Geld maximal in der Investition hat. Also ich bin ein Freund auch von der Cash, ein bisschen Cash-Reserve, einfach um ruhig schlafen zu können, ist jetzt gelacht. Aber einfach, dass man nicht immer am Limit nur langfristig ist.
Ich bin
oder,
voll bei dir.
Also dass man einfach, wenn mal die Waschmaschine, das Auto, wenn mal der Cashflow dort oder wenn auch bei den Immobilien doch mal der Mieter mal irgendwie, es dauert doch ein paar Monate, bis ich den Mieterwechsel habe und so weiter. Das ist immer mir in der Beratung wichtig, dass ich den Leuten sage, schaut, dass ihr euch nicht zu sehr am obersten Limit bewegt, sondern einfach auch ein bisschen mal Geld freimachen könnt, wenn es notwendig ist.
Liquidität vor Rendite am Ende, ne? Weil wenn du pleite gehst, gehst du pleite, das ist schlecht.
Aber auch einfach, also die 35.000 Euro hätte ich trotzdem nicht gehabt. Und am Ende sind es 35.000 Euro mehr in meinem Gesamtwirtschaften, mit denen ich arbeiten kann. Ja, ne?
So, genau,
und
richtig. Was dein Puffer vergrößert oder du es arbeiten kannst. Genau.
Exakt.
Jetzt sagen wir, wo es das Tool gibt und wie man dich erreichen kann. Immocation.de/pv. Man kann das Tool vollkommen kostenlos runterladen. Stefan hat sich mal wieder selbst übertroffen in Excel. Wirklich, wirklich cool. Man sieht die ganzen Effekte, wie wir beschworen haben. Und vor allem findet ihr auch ein Kontaktformular zu Steffen, der sich hier dankenswerterweise sehr, sehr ausführlich Zeit nimmt, gerade das mit uns alles zu machen und uns auch viel erklärt hat. Und wer dann eben zu dir den Weg finden will, weil er Interesse hat an solchen Anlagen, kann auch unter immocation.de/pv direkt einen Knopf drücken und eine Anfrage an dich senden. Genau. Bist du mit dem Business Case soweit fertig?
Ich bin mit dem Business Case
fertig. Man sieht hier, Cash, du verdienst hier ordentlich Geld im Jahr 21.
Ja, ich verdiene also, mit den Zahlen, die wir hier eingegeben haben, wirklich Geld. Also das.
Aber du verdienst viel vor allem im Jahr 21 bis 30, weil da ist die Bankrate weg.
Genau.
Und da funktioniert das Modul noch. Mach mal kurz im Jahr 21 bis 30. Jetzt Strompreis, keine Ahnung, 4 Cent oder so. Ich weiß, es ist klar, dass es dann schlechter wird, aber das müsste dann...
Ist immer noch.
Verdient jetzt noch knapp 80.000 Euro in den hinteren 10 Jahren quasi.
Und 100 insgesamt.
Und jetzt 100 insgesamt.
Ja, genau. Also ich glaube, da darf jetzt jeder spielen. Ich meine, auch was du ja machst, ist dann wirklich in diese Zahlen reingehen, ne? Und auch mal deine Sicht auf den Markt, welche Argumente gibt es eigentlich für welche Entwicklung und so weiter, das wirklich mit den Leuten diskutieren. Fand ich sehr schön, wie differenziert du da auch warst. Also auch mir gegenüber nie versucht, das jetzt zu sagen, also wird genau in diese Richtung gehen, aber so Szenarien auch aufzumachen. Und da darf und sollte dann jeder mal mit spielen, glaube ich.
Ja, wir sprechen ja auch über eine Streuung letztendlich.
Ja.
Ich sag mal so, ich bin halt auch kein Freund. Natürlich gibt es ein Schwerpunkt, wie bei euch jetzt Immobilien, da kennt man sich aus und trotzdem bin ich ein Freund, so ein bisschen auch mal so von der Vermögensstreuung zu machen, insbesondere dann, wenn ich ja selbst in einem sehr schlecht gerechneten Szenario trotzdem noch Geld verdiene mit einem Thema, was relativ langweilig ist. Es ist auch kein neues Experiment. Ich sag mal, die Speicher sind halt relativ neu. Da werden wir die Business Cases noch ein bisschen abwarten müssen. Ja. Aber in der PV-Anlage selbst haben wir jetzt auch schon so lange die Zahlen und die Erfahrung gesammelt, dass wir da wirklich auch sagen können, wir reden hier von einem echt einfach soliden Wert. Man muss halt in der Due Diligence, aber in der Prüfungsphase am Anfang, da dürfen keine Fehler gemacht werden. Also da sollten die Leute sehr, sehr vorsichtig sein und darauf achten, auf was muss ich da achten. Ich mache vielleicht noch zum Abschluss nochmal das Beispiel, was ich anfangs verschoben habe, wenn ich darf. Wenn ihr ein Projektrecht habt und da sagt jemand, da gibt es ein Baurecht, kann es immer noch ein Risiko geben. Nämlich, ich mache mal ein Beispiel, wenn wir eine Kabeltrasse haben, die 5 Kilometer zum Netzverknüpfungspunkt gibt, wo der Strom dann eingespeist wird. Und diese Kabeltrasse läuft über 5 Grundstücke, davon 2 Gemeindegrundstücke und 3 Privatgrundstücke. Dann muss ich von den Privateigentümern, brauche ich einen Gestattungsvertrag. Weil wenn die sagen, nö, über mein Grundstück führt kein Kabel durch, dann kann es sein, das Projekt lohnt sich plötzlich nicht mehr oder kann gar nicht gebaut werden, weil der Umweg so groß wäre, dass es dann einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Die Gemeinden haben durch eine Gesetzesänderung, die dürfen jetzt nicht mehr Nein sagen, aber Auch das gehört zu meinem Job dazu, zu gucken, okay, haben wir fremde Grundstücke, die eine Kabeltrasse durchläuft, sind da Gestattungsverträge gemacht? Also da ist es eben wichtig, wenn ich das einmal sauber geprüft habe und das Invest dann läuft, dann ist es ein sehr langweiliges, aber doch sehr lukratives Zusatzeinkommen, was ich mir schaffen
kann. Ich möchte mal einmal, also man könnte ja auf die Idee kommen, man macht sowas selber. Dafür muss man ernsthaft, also dann wird man Projektentwickler im Solarbereich, ne? Und ich glaube, da ist so viel von diesem Markt und der Kompetenz und auch Zugängen und so schon mal, das kann nicht ernsthaft etwas sein, wenn man jetzt nicht das zu seinem Hauptjob machen will, was man in Erwägung zieht. Also muss man am Ende eigentlich ein fertiges Produkt kaufen. Jetzt, meine Erfahrung nochmal der letzten Jahre ist, es gibt einfach ganz, ganz viele sehr, sehr komische Leute in diesem Markt, die fast schon so strukturvertriebsmäßig eigentlich irgendwie rüberkommen in der Art und Weise, wie die Dinge dargestellt werden und so. Das fand ich teilweise sehr befremdlich. Ich glaube, ein Punkt, mit dem man sich da wirklich beschäftigen muss, ist dann, von wem kaufe ich das? Entweder eben direkt oder dann über jemanden, der diesen Zugang hat. Mit zum Beispiel, wer selber solche Anlagen baut, ist der Markus Wahle bei uns aus dem Coaching-Team. Ne? Das wäre jetzt jemand, zu dem hätte ich das nötige Vertrauen. Der kann das, der macht das und hat dann halt auch solche Anlagen mal. Aber kommt da auch jetzt nicht auf irgendwelche Riesengrößenordnungen. Oder ich brauche jemanden, der diesen Markt halt versteht und mich davor bewahrt, dass ich aus Unkenntnis quasi blöde Fehler mache. So, ne? Und das ist das, wie ich quasi dich da wahrgenommen habe und nur noch mal eine Lanze dafür brechen möchte, halt genau hinzuschauen im Zweifelsfall, was und über wen und mit wem ich da jetzt gerade zusammenarbeite.
Ich habe übrigens auch einen Partner, der jetzt auch ein Projekt jetzt gerade bringt nächste Woche, die tatsächlich auch PV mit Speicher kombinieren. Also die können sowohl aus der PV-Anlage den Strom generieren, wenn es gerade passt, und können aber auch aus dem Speicher Geld verdienen, können aus dem Netz in den Speicher Strom ziehen. Also sowas biete ich auch mit an. Ich werde oft die Frage gestellt, was ist denn jetzt besser? Sag ich, das kann ich dir leider erst in 20 Jahren beantworten, weil ich nicht weiß, wie sich sowas tatsächlich entwickelt. Wenn einer schon zwei PV-Anlagen hat und die Möglichkeit hat, finanziell auch diese Kombiprodukte, die momentan noch schwer sind zu finanzieren über diesen klassischen Weg, weil die Banken hier keine Garantie haben, da sind wir schon außerhalb des EEGs, und deswegen sind wir gerade auf der Suche, da überhaupt auch eine Bankfinanzierung. Da brauchen wir wirklich die freien Grundschulden oder die Top-Bonität, dass der das Geld bekommt. Ich wollte es nur mal zum Abschluss sagen. Also auch da ist nicht so, dass ich das nicht anbiete. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ich sehe nur momentan diesen antizyklischen Ansatz bei der Freifläche, weil wir jetzt gerade aus meiner Sicht in so einem Tiefpunkt sind. Ich glaube, dass sich diese negativen Strompreise wieder reduzieren werden durch diesen Speicherzubau. Ich glaube, dass sich dann der eigentliche Strombörsenpreis und der Marktwert Solar wieder angleichen werden, was allein schon ein Upside ist, plus diese Unruhe, die wir in den nächsten Jahren durch CO2-Zertifikate, durch Strom, Nachfrage etc. Sehen werden. Wenn dann noch so ein trockener Sommer kommt und irgendwie wieder französische Atomkraftwerke Probleme haben, dann ist die Zeit der PPAs unter Umständen wieder interessant. Und dann habe ich da auch mal die Möglichkeit zu sagen, jetzt close ich mal einen 10-Cent-Vertrag. Und dann habe ich natürlich hier wieder dieses Upside-Potenzial. Und da muss man so ein bisschen dran glauben oder so ein bisschen das Gefühl entwickeln, wo ich meinen Kunden einfach in den Gesprächen helfe, so ein bisschen ein Marktgefühl zu entwickeln. Und dann kommt es einfach so ein bisschen darauf an, ob einer sagt, ja klar, als Streuung mache ich jetzt mal so einen ersten Schritt. Und manche machen dann halt den zweiten, dritten, vierten Schritt und manche bleiben bei dem ersten
Schritt. Viele Leute, die anfangen mit dem Thema, kaufen dann mehr, also die 400.000 ist immer diese Einheit wegen der IABs, viele kaufen dann mehr, weil wenn ich mich einmal mit beschäftigt die Strukturen habe, darf die Zahl auch am Ende dann größer sein, also steuern möchte man am liebsten, also man kann IAB auch immer wieder bilden quasi im Privatvermögen, das kann man wiederholen in den verschiedenen Konstellationen und das ist dann möglicherweise etwas, was man halt in einem gewissen wiederkehrenden Rhythmus macht. Es gibt ja noch ein zweites Modell, ich möchte es einmal erwähnt haben, was auch viel genutzt wird, ist solche Anlagen für einen sogenannten Asset Swap zu nutzen. Ne? Also eine PV-Anlage ist Betriebsvermögen und das kann ich quasi steuerfrei weitergeben. Das kann ich also nutzen, um Vermögen auch zu übertragen an zum Beispiel nahestehende Personen, Menschen, denen ich eigentlich Geld geben möchte, weil es begünstigtes Betriebsvermögen ist, wird dann keine Schenkungs- oder Erbschaftssteuer darauf fällig. Ja. Da gilt es dann so Regeln zu einzuhalten mit, die Lohnsumme muss gleich bleiben. Das ist eigentlich für richtige Unternehmen gedacht, aber die Lohnsumme bei einer PV-Anlage ist halt null. Und wenn sie bei null bleibt, ist es begünstigtes Betriebsvermögen. Also man kann da noch eine Menge...
Es war einfach ausgedrückt, jemand hat ein Vermögen von 5 Millionen und dann geht er hin und kauft damit PV-Anlagen und vererbt die PV-Anlagen, dann hat er keine Erbschaftssteuer zu zahlen.
Und hat 5 Millionen übertragen an jemanden.
Statt viel weniger.
Statt und keine Millionen Euro Erbschaftssteuer bezahlt. Das ist nämlich was, was bei Martin Richter in den Steuerstrategien manchmal vorkommt, wenn es darum geht, wie kann man große Vermögen übertragen. Das finde ich auch immer noch super spannend.
Kann aber übrigens auch schon für 200.000 investieren. Also nicht, dass die Leute denken, also 400 ist jetzt das Mindestinvest. Wir haben jetzt mal den maximalen IAB ausgeschöpft dargestellt. Aber wenn jetzt einer nur 100.000 Abschreibung braucht oder die verteilt auf 2 Jahre, also jeweils 50.000, dann kann er auch für 200.000 investieren. Ja. Also bei der Freifläche ist es meistens so ein Mindestinvest in dem Bereich so knapp unter 200. Bei Dachanlagen gibt es teilweise auch schon kleinere Tickets, aber das wollte ich vielleicht nochmal ergänzen.
Also ich möchte auch noch eine abschließende Bemerkung finden. Du hast gerade gesagt, da muss man sich im Detail mit beschäftigen. Gibt es auch viele komische Anbieter und so. Vor allem, ihr müsst euch im Detail damit beschäftigen, auch mit der Kalkulation. Ja. Das steht auch auf der Seite, wenn ihr immocation.de/pv, haben wir das auch hingeschrieben. Selber verstehen ist alles entscheidend. Ich kenne Leute, die haben einfach so, ah ja geil, ich kann jetzt was beim Finanzamt einreichen, dann gibt es relativ schnell einfach Cash auf mein Konto und wunderbar, dann kann ich davon Sachen kaufen gehen. Ich rede jetzt nicht davon, dass die in Urlaub gefahren sind davon, aber dann kann ich irgendwie eine Investition tätigen und, oh ja, wenn ich das wieder brauche, ziehe ich wieder ein EAB und investiere wieder. Die Auswirkungen, die das für in 5 oder 10 oder 15 Jahren hat, die muss man sich vorher klar machen. Deswegen, also deine Ex ist wirklich super, um das nachzuvollziehen. Und ich glaube, auch ein Gespräch wahrscheinlich mit dir, Steffen, klärt da vieles drüber auf. Rechnet es euch nicht schön, rechnet es ehrlich und dann am Ende, wer eine gute Meinung zum Strompreis hat, hat, glaube ich, eine tolle Möglichkeit.
Ja.
Vielen herzlichen Dank, Steffen. Das war unglaublich informativ. Ich bin sicher, wir werden nochmal zu dem Thema irgendwie sprechen und den ein oder anderen Inhalt machen für den Moment. Aber vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut. Alles Gute. Bis bald.
Ciao.